Headlock, der Pro-Wrestling-Podcast.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast, Ausgabe 116. Und heute reisen wir zurück in die Vergangenheit, nämlich zu WCW Monday Nitro. Vor 22 Jahren, ganz genau auf den Tag, ist die erste Folge von WCW Monday Nitro auf Sendung gegangen. Und damit hat es auch den ersten oder den einzigen Monday Night War gegeben. Also WWE gegen WCW, damals die beste Zeit, ein Wrestling-Fan zu sein. Und genau darüber wollen wir heute sprechen. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host. Und bei mir an der Seite, da ist auf der einen Seite der David Kloß von MannTV, dem Online-Magazin für Männer. Einen wunderschönen guten Abend.
Hallo.
Mit einem neuen Mikro.
Ja, ich höre mich besser an.
Hoffen wir mal, oder?
Ja, nicht deutlich, aber besser.
Ja, und in der anderen Leitung, da ist unser Lieblingstausendsasser, Clown, Improvisationskünstler, DJ, Weddingplanner, was auch immer, Lokalveranstalter, Michael Schecki-Schwarz. Schönen guten Tag.
Hallo, hallo Olaf, hallo David. Ja, schön. Also, du hast gerade, ich freue mich wieder da zu sein. Geschichte, und da bin ich natürlich wieder gefragt. Da ruft der Olaf mich dann immer an, wenn es um geschichtliche Themen geht.
Weil du gern Geschichten erzählst.
Und da kann ich dir auch gleich widersprechen. Es gab natürlich noch einen Monday Night War. Ein paar Tage lang, aber egal, das ist ein anderes Thema, das ist vielleicht ein Thema für einen anderen Podcast.
Der hat aber auch genau nur 2 Monate gedauert und war, glaube ich, auch ein sehr einseitiger Krieg, weil der andere den gar nicht erkannt hat.
Das ist richtig, es gibt auch einseitige Kriege.
Ja, bevor wir uns hier, wir sprechen jetzt über den guten Monday Night War von WWE gegen WCW und natürlich nicht um den traurigen Monday Night War von WWE gegen Impact.
Wobei, ich fand den gar nicht schlecht. Ich weiß nur, die erste Folge, das war spannend.
Ja, das war's dann aber auch.
Ja, aber ist egal, aber das war's. Reden wir lieber über die Vergangenheit, wo wir noch jung waren, knackig, frisch. Das war schöner.
Ganz genau das, ja. Ja, ansonsten, ihr wisst, wie ihr uns erreichen könnt. Facebook, Twitter, Instagram haben wir, YouTube haben wir auch, da könnt ihr uns auch erreichen. Ansonsten, wenn ihr uns mögt, wenn ihr das hier gerne hört, was wir machen, dann bewertet uns bitte bei iTunes oder bei Facebook. Das hilft uns enorm, gerade bei iTunes hilft uns das, dass wir besser gesehen werden. Das bringt den Podcast weiter voran. Und natürlich gibt es bei uns auf headlock.de auch eine Sponsorseite, wo ihr uns etwas in die Portokasse schmeißen könnt oder einfach auch über den Amazon-Affiliate-Link etwas bestellen könnt. Dann bekommen wir was davon ab. Ihr habt nichts weiter damit zu tun. Ja, und damit würde ich sagen, starten wir doch gleich mit dem Hauptthema durch. Denn ich habe es ja gerade eben schon erwähnt. Am 4. September 1995, also ziemlich genau oder ganz genau vor 22 Jahren, je nachdem, wann ihr diesen Podcast hört, da wurde die erste Episode von WCW Nitro auf TNT ausgestrahlt. Und das war damals das erste Mal, dass die WCW wirklich Head-to-Head mit WWE Monday Night Raw ging, beziehungsweise WWF Monday Night Raw damals noch. Und das war dann auch der Startschuss für die Monday Night Wars. Also ganz besondere Zeit, weil wir hatten die 2 größten Wrestling-Promotions der Welt, die quasi dann im unmittelbaren Konkurrenzkampf gegeneinander gestanden haben. Und ich frage jetzt mal, was verbindet ihr beiden denn mit der WCW und im Speziellen mit WCW Nitro damals? Shaggy, du vielleicht zuerst.
Ja, die Geschichte von Nitro ist ja eng verbunden mit der Geschichte der NWO, Gründung der NWO, die Expansion der NWO, der große Siegeszug der NWO zusammen mit der WCW und natürlich auch der Niedergang der NWO. Das ist quasi auch ein bisschen die Geschichte von WCW Monday Nitro. Das verbinde ich in allererster Linie damit. Und natürlich der Siegeszug von Bill Goldberg.
Da hast du natürlich gleich 2 ganz prägende, wie soll man sagen, Charaktere, Gruppierungen genannt. Natürlich Bill Goldberg, wahrscheinlich der einzige ganz, 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 ganz große Name, wenn man jetzt vielleicht nochmal DDP außen vor lässt, den die WCW selbst hervorgebracht hat und auf der anderen Seite natürlich auch die NWO.
Hallo, das Sting.
Das stimmt, aber Sting war schon länger dabei.
Ja, aber der wurde erst richtig groß, also.
Das ist eine schöne Diskussion, die können wir vielleicht im Sting-Podcast vorführen. Ich finde, dass das Sting schon vorher enorm groß war und klar, dadurch ist er halt nochmal auf die nächste Ebene gehoben worden, aber der war halt schon da und Goldberg ist eigentlich erst aus dem Monday Night War quasi erwachsen, wenn das so ist. Aber David, wenn du mir gleich schon rigoros ins Wort fällst, wie hast du denn damals die WCW wahrgenommen, als das Ding gestartet ist?
Die WCW habe ich zuerst gar nicht so wirklich wahrgenommen als wichtige Liga, weil ich das früher immer auf, ich glaube, DSF geguckt hatte. Und da lief das noch in den Disney-Studios, meine ich, in Orlando.
Ja.
In so einem ganz kleiner Halle, die halt so Science-Fiction-mäßig auch gestylt war. Und dann hatte ich dann auf einmal Hulk Hogan da gesehen, was mich total verwundert hatte als Kind. War alles schön und gut, bis dann halt wirklich Monday Night War startete. Und ich hatte nicht die erste Folge gesehen, die habe ich dann später geguckt, sondern ich bin quasi, ich hatte das Glück, ich hatte halt zufällig eingeschaltet in dem Moment, wo Kevin Nash und Scott Hall im Publikum saßen zum allerersten Mal. Und da habe ich dann wirklich gedacht so, okay, wie, die WWF greift jetzt gerade hier in eine andere Liga ein, und dann war ich total gepackt. Und ja, ich glaube, das ging halt jedem so, das war einfach dieser What the fuck Moment, und den werde ich halt nie vergessen. Und danach habe ich da eingeschaltet, bis geht nicht mehr.
Wer das damals irgendwie miterlebt hat, also sprich diesen Moment, wo dann Scott Hall das erste Mal im WCW, also bei Monday Nitro aufgetaucht ist, oder auch wo dann hinterher eben Hall und Nash gemeinsam aufgetreten sind, das war halt damals schon was ganz Besonderes. Aber du hast ja gerade schon erwähnt, eigentlich hat die WCW ja ganz kleine Ursprünge, beziehungsweise bevor das alles mit Monday Nitro so losging, war das ja wirklich eigentlich so, dass es gab WCW, glaube ich, Worldwide hieß das, und das war eben eine Show, die wurde bei Disney aufgenommen, also wirklich in Disney Studios. Das war aber tatsächlich dann damals schon ein Coup, den ein gewisser Eric Bischoff gelandet hat. Eric Bischoff war ja zuvor ein relativ schlechter Announcer, also die hat man wirklich nur damals ins Boot geholt, weil er Jim Ross nicht gefährlich werden konnte, weil er halt eigentlich so schlecht ist, und er musste halt wirklich dann die kleineren Shows kommentieren.
Bei Eric Bischoff, er war halt nicht nur ein Announcer bei WCW, sondern interessanter finde ich eher, dass er vorher versucht hatte, bei WWF einen Job zu kriegen.
Das stimmt.
Und den hat er halt nicht bekommen, und eigentlich muss man sich ja mal vorstellen, was wäre gewesen, wenn er bei der WWF den Job bekommen hätte. Ich glaube, dann wäre es gar nicht so weit gekommen, sondern er ging dann zu WCW, und ja, er war halt eh so ein Ego-Tier, und er wollte sich dann direkt nach oben arbeiten.
Genau, das ist halt ganz interessant. Es gibt sogar auch im Network gibt es auch eine gute Doku über Eric Bischoff. Da wird er auch gezeigt, wie er tatsächlich eine Interview-Promo mit einem Besenstiel halten muss. Bei seinem Casting quasi damals, bei der WWF. Er hat dann da den Job nicht bekommen, ist daraufhin dann eben zur WCW gegangen. Und irgendwie, also mal, das war halt wirklich damals so ein Durcheinander in der Führungsriege. Irgendwie, man weiß nicht ganz genau, hatte eben 1993 die Position als Executive Producer für die WCW bekommen. Und das wirklich dann auch von den Allerobersten, also vom Bill Shaw, dem Executive von TBS, und von WCW Vice President Bob Dew. Also wirklich jemand, der einfach sich gemeldet hat im richtigen Moment, die Eier gehabt hat zu sagen, hier, ich bin's. Und plötzlich war er in einer verantwortlichen Position. Und er hat eben den Plan gehabt, die WCW aus diesem kleinen Südstaaten-Promotion-Ding raus auf den internationalen Markt zu bringen, und wollte eben ganz klar einen Head-to-Head-Player mit WWE bzw. WWF werden.
Aber war das nicht so, dass erst einmal, also er klar, er wollte die Liga größer machen und so weiter, aber Ted Turner und Vince hatten sich nicht mehr so gut verstanden, und dass Ted halt zu ihm meinte, von wegen, was brauchst du, damit du halt größer wirst, und
Das kam später.
aber er dann erstmal das Budget bekommen hatte. Das mit den Live, das kam er danach, aber ich meine, fing doch damit an, oder nicht?
Nee, das kam später. Also er hat erstmal, als er seine Rolle da bekommen hat, dann hat er quasi erstmal damit angefangen, sich so die Fühler auszustrecken. So nach dem Motto, wir gucken mal, was können wir zuerst machen? Das ging einher mit Budgeteinsparungen. Das heißt, er hat zum Beispiel die Hausshows runtergefahren, als er da in der Rolle war. Er hat gesagt, wir machen weniger Hausshows, weil bei Hausshows machen wir eh keinen Gewinn, weil der Kader ist teilweise durch die Gegend gereist und hatte dann manchmal nur 100, 200, 300 Zuschauer, dann machst du kein Geld. Und dann anschließend hat man eben geguckt, mit wem kann man irgendwas machen. Und dann hat er eben die Zusammenarbeit mit Disney probiert. Ich musste ganz ehrlich sagen, als ich damals diese ersten Sendungen gesehen habe, ich glaube, das war auch im DSF, ich fand das ganz furchtbar. Ich fand diese Atmosphäre aus den Disney-Studios, fand ich ganz, ganz merkwürdig. Du hast es gerade mit futuristisch angedeutet, David. Shaggy, du hast wahrscheinlich auch die Shows damals gesehen. Wie hast du das damals wahrgenommen? Gerade diese Atmosphäre der Studios.
Ich fand es auch ein bisschen seltsam. Ich konnte mich am Anfang auch noch nicht so dran gewöhnen. Es war futuristisch, ist ein guter Ausdruck zu dem Zeitpunkt gewesen. Auch das Publikum wirkte nicht immer so enthusiastisch. Das waren ja auch dann Disney-Besucher quasi, die einfach im Studio waren und dass sich dann auch eine Wrestling-Veranstaltung angesehen haben. Aber mit der Zeit fand ich, hatte das seinen ganz eigenen Charme. Das waren die WCW Worldwide-Sendungen, glaube ich, die du ansprichst. So hieß
Genau.
die Show damals auch. Ganz interessant. Und dann kamen ja nach und nach auch die etablierten Namen, die man aus dem WWF-Fernsehen kannte. Also ich habe ja tatsächlich mit der WCW angefangen, bevor ich WWF geschaut habe. Und das war sogar schon 89 über Catch-Up damals, und kannte ja einen Teil der Wrestler schon und habe das damals auch mitbekommen, was für ein Chaos hinter den Kulissen herrschte. Wechsel im Management und so weiter. Und dann war halt wirklich, wie du angesprochen hast, Eric Bischoff zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort und der Einzige, der wahrscheinlich noch eine Vision hatte, wie es weitergeht. Und dann hat man ihm gesagt, gibt man ihm doch einfach den Job und wir haben eh nichts mehr zu verlieren. So ist er an seinen Job, an den Job quasi gekommen.
Genau, kein anderer wollte ihn machen quasi.
Kein anderer, ich meine, den hatte schon jeder gemacht und das waren auch Wrestling-ferne Leute, die quasi den Job dann als Producer der WCW hatten. Dann hat man gedacht, okay, dann nehmen wir doch diesen jungen Mann, der scheint irgendwie eine Idee zu haben, warum auch nicht? Und Eric Bischoff, wie du schon gesagt hast, der wollte aus der Südstaatenliga, ich meine, das war ja eine Südstaatenliga, da gab es viele Südstaaten-Gimmicks, die Kommentatoren hatten alle sogar so einen Südstaaten-Akzent, da wollte er einfach weg von und wollte tatsächlich zum Major-Player aufschließen. Und da braucht man anderes Setting, andere Kommentatoren, andere Wrestler. Und das war eine große Vision, die Eric Bischoff dann tatsächlich auch umgesetzt hat.
Einher mit dieser Vision ging dann eben auch Verpflichtungen. Und Eric Bischoff hat halt damals, ja, wie soll man sagen, für ihn war Hulk Hogan Wrestling. Hulk Hogan war all das, was Wrestling in den 80er und in den 90ern eben geprägt hat. Und wir wissen, Hulk Hogan war damals, also wir sprechen jetzt so von 93, 94, gehörte er schon zur sehr alten Garde eigentlich. Und WWE, beziehungsweise WWF, war halt in einem Generationenumschwung. Und Hulk Hogan drehte damals Thunder in Paradise, also diese ganz furchtbare Serie. Und Eric Bischoff hat Kontakt zu ihm aufgenommen und hat es dann tatsächlich geschafft, obwohl Hogan eigentlich schon fast so mit dem Wrestling abgeschlossen hatte, hat es Eric Bischoff geschafft, ihn zu überreden. Wahrscheinlich auch mit genug Geld, oder auf jeden Fall mit genug Geld. Also, wenn man sich die Dokus anguckt, dann sagt Eric Bischoff, ja, es war ein sehr guter, gut dotierter Vertrag. Und Hogan sagt so, nein, es war meine Liebe zum Wrestling, die wieder entfacht worden ist. So, ja. Naja, auf jeden Fall hat es Eric Bischoff geschafft, Hulk Hogan zur WCW zu bringen. Und Hulk Hogan war damals, 1994, noch ein riesiger Name. Man muss sich das halt vorstellen, dass der quasi ja noch, ja, 4 Jahre vorher noch WrestleMania 6 geheadlined hat, auch WrestleMania 7 noch Titelmatches bestritten hat, WrestleMania 8 genauso. Also der war noch ganz dicht im Gedächtnis der Menschen verhaftet.
Aber ich
und er war.
würde die Serie nicht unterschätzen, ganz ehrlich. Auch wenn es eine grausige
Ich
Serie war,
weiß,
aber zu
das ist
der
schon
Zeit
klar.
hatte die echt gute Einschaltquoten und kam dann auch in Deutschland und Co. Das war halt mit Hulk Hogan hat er nicht nur eine Wrestling-Legende geholt, sondern halt auch jemand, der halt irgendwie weltweit im Fernsehen zu sehen war. Das heißt, damit hat er nicht nur die Wrestling-Fans erreicht, sondern halt wirklich einen Impact gehabt. Und die Meldung ging halt auch durch die Mainstream-Medien. Also da hat er sofort mit diesem einen Deal eine sehr hohe Aufmerksamkeit erzielt.
Ja, man muss halt ganz klar sagen, Hulk Hogan ist und bleibt einer der ganz, ganz großen Stars im Wrestling und auch einfach in der Popkultur. Ich meine, jeder kennt Hulk Hogan. Machen wir uns da nichts vor. Es ist nicht immer nur heutzutage ob der positiven Dinge, aber jeder Mensch kennt Hulk Hogan. Und als der rübergekommen ist, hat das dann eben einen riesen Impact gehabt. Und da sind auch die Quoten sind gestiegen und auch Merchandise-Umsätze und all das, was damit zusammenhing, ist gestiegen. Und im Endeffekt hat es die WCW dann geschafft, so mit innerhalb von, na, so 2 Jahren, nach dem anderthalb Jahren ungefähr, immerhin von einem Unternehmen, was vorher dicke rote Zahlen geschrieben hat, auf einmal zumindest bei plus minus null rauszukommen. So, was ja schon mal eine Steigerung ist, ne? Weil dann sind auch noch mehr Stars rübergekommen. Ich kann mich daran erinnern, ich glaube, Hacksaw Jim Duggan ist rübergekommen und ganz viele Kumpels von Hogan auf jeden Fall. Der Macho Man Randy Savage ist auch rübergekommen, auch ein großer Name noch. Der durfte auch bei WWE nicht mehr in den Ring steigen. Vince McMahon hat ja gesagt, wir wollen dich nicht mehr im Ring sehen. Und er wurde dann ja quasi als zum Kommentatoren degradiert. Und auf einmal ja, hatten wir wieder die Mega-Powers zusammen, also Hulk Hogan und Randy Savage.
Ich glaube, generell kann man sagen, man konnte da schon die Taktik sehen, die halt Eric Bischoff halt an den Tag gelegt hat. Einfach, er hat ja im Grunde genommen die Stars, die halt WWF groß gemacht hat, aber die freie waren, rübergezogen.
Genau. Und man muss eben sagen, die waren damals auch noch halbwegs frisch. Also das waren noch Namen, da war man noch nicht komplett übersättigt, weil du natürlich auch damals eine andere Darstellungsweise gehabt hast. Also auch einen Hulk Hogan hast du ja bei WWF nie so oft gesehen, dass du ihn wirklich satt hattest. Du hast vielleicht gesagt, so, ja, okay, ich würde jetzt auch mal lieber einen Bret Hart sehen, weil der kämpft vielleicht attraktiver. Aber letztlich war ein Hulk Hogan auch immer noch eine Riesenattraktion, genauso wie Randy Savage. Also, Shaggy, wie hast du das damals gesehen, als dann die beiden großen Männer darüber gekommen sind? Auch gerade dabei auch Ric Flair war auch noch da und ich weiß nicht, wer alles.
Ich fand das damals schon eine große Sensation, dass ein Hulk Hogan kam. Es wurde ja auch groß zelebriert, damals noch in der WCW-Sendung. Da gab es Hogans ersten Auftritt, wurde ja auch in eine Limousine reingebracht. Also es wurde richtig groß gefeiert. Und das war schon eine große Überraschung damals, dass so eine Verpflichtung gelungen ist. Ich meine, man muss dazu sagen, Hogan hat ja auch im Vorfeld bei der WWE auch nur noch unregelmäßig gekämpft. Und dann ging es ja auch nicht im Guten auseinander. Und er hatte zu dem Zeitpunkt Thunder in Paradise, gut, du hast es ein bisschen niedergemacht, aber David hat vollkommen recht, das war eine sehr, sehr erfolgreiche Serie. Er hat es nicht nötig gehabt, quasi ins Wrestling zurückzukehren, aber da wird das Geld auf jeden Fall gestimmt haben. Und ein Macho Man, der wollte auch wieder zurück in den Ring und da war der Scheck wahrscheinlich auch nicht gering und da hat er gerne, gerne dann zugeschlagen, als das Angebot der WCW kam. Macho Man wurde ja tatsächlich auch verabschiedet in der WWF-Sendung damals. Vince McMahon hat sich persönlich als Kommentator, das war ja sein Kommentator-Kollege damals noch, der hat gesagt, ab heute ist Randy Savage nicht mehr bei uns. Und das war, fand ich auch ganz, ganz spannend. Das hätte er später nicht mehr gemacht, wenn ein WWEler in die WCW gewechselt wäre oder ist. Aber da war das noch was Besonderes. Und dann sind natürlich ganz viele Leute aus Hogans Umfeld. Also Hogan hat natürlich sehr viel Mitspracherecht gefordert, nicht nur viel Geld, sondern auch sehr viel Mitspracherecht, was seinen Charakter und so weiter angeht.
Ja,
Und er
da kommen
konnte
auch
auch
gleich die
ganz,
Nasty Boys zum Beispiel dazu, alles
zum
beides
Beispiel die
von
Nasty
denen.
Boys kamen, Hexer Jim Duggan, wie ihr schon angesprochen habt, und dann natürlich so Leute wie Earthquake und Kamala, also diese ganzen
Der
Gegner, die Hogan
Butcher.
auch, genau, vor allen voran, der großartige Ed Leslie, Brutus und Barber Beefcake oder Booty Man oder Zodiac oder was für auch immer noch alles war.
Wir wissen alle, dass Brutus the Barber Beefcake dein erster Lieblingswrestler war.
Boah.
Ja, aber da war ich auch, da war ich 10 Jahre alt, Olaf.
Ja, den fand ich sogar als Kind schon scheiße.
Bist ja auch etwas jünger, David. Ja, ich schäme mich auch dafür, aber das ist egal. Ich bin halt offen. Ich finde, die Hörer sollen alles von uns wissen. Und das ist halt auch so gewesen. Das war 89, 90. Also klar, aber zu dem Zeitpunkt war er definitiv keiner meiner Lieblingswrestler mehr. Da konnte ich ihn eher, würde ich ihn eher nicht so gerne sehen. Und das war schon auf jeden Fall eine Sensation. Und ja, wie du gesagt hast, ich meine, die Stars kamen und mit den Stars kamen auch mehr Zuschauer. Und das war aber der erste Schritt.
Man darf WCW nicht nur alleine sehen, sondern muss halt noch zeitgleich gucken, was in der WWF war. In der WWF war halt, ist halt eigentlich das Problem, da ging es eigentlich ein bisschen nach unten und man hatte einfach das Problem, diese Lücke, die die großen Stars hinterlassen haben, allein schon, weil man die halt auch gepusht hat, siehe halt WrestleMania, wo er halt Bret Hart verloren hat und dann Hulk Hogan schnell den Titel bekommen hat und Co. Man hatte halt einfach kaum diese richtig großen Gesichter und hatte dadurch, dass die weg waren, eine Lücke, die man noch nicht geschlossen hatte und plötzlich waren die aber bei der WCW. Das war halt der Riesenvorteil, weil da waren dann plötzlich die dicken Namen. Bei der WWF gab es nicht so viele dicke Namen. Und plötzlich hat man gemerkt, oh, die Ratings gehen ja wirklich langsam in Richtung WWF. Ja.
Das ist richtig. Da kamen dann die großen Namen, während man bei der WWF damals ja quasi dann die neue Ära der New Generation eingeläutet hatte, mit den neuen Gesichtern wie Bret Hart, Shawn Michaels und so weiter. Wohingegen halt die Big Boys, und das war natürlich auch der erste große Slogan dann der WCW, Where the Big Boys Play. Denn die großen Namen einfach dort einfach angetreten sind.
Also Hogan hat beim Bash at the Beach 1994 direkt gegen Ric Flair gekämpft um den WCW Heavyweight Title und hat sich da eben dann auch den Titel unter ganz viel Brimborium geholt. Ne? Und
Überraschung.
ja, aber man muss halt ganz klar dazu sagen, WWE hat es 2 Jahre davor nicht geschafft, dieses Dream Match auf die Beine zu stellen und die WCW schafft das halt quasi direkt im ersten Auftritt zu sagen, hier, Batz. Wir haben den Kampf, den ihr alle sehen wolltet. Und auch wenn danach, was dann mit Hogan und Savage und den allen ganzen anderen da passiert ist, gerade zwischen 94 und 96 bis zum nächsten Bash at the Beach oder übernächsten Bash at the Beach, das war alles teilweise ein bisschen schwierig, aber man hat sofort von Anfang an klar gemacht, so, wir wollen hier die großen Matches haben und wir wollen zeigen, dass wir ein Big Player sind. Und das haben sie auf jeden Fall geschafft mit der Verpflichtung von Hogan. Und das führt dann eben auch dazu, dass die WCW mehr Umsatz gemacht hat und tatsächlich keinen Verlust mehr gemacht hat. Und dann gab es das, was du gerade eben angesprochen hast, David, dieses Gespräch mit Ted Turner, der ihn halt eben gefragt hat, so, ja, okay, was möchtest du denn haben, damit du den nächsten Schritt gehen kannst?
Dann ging es ab, vor allem dann kam es ja, Entschuldigung, weil das finde ich halt eigentlich lustig, weil Eric Bischoff hat halt mehrfach erzählt und das glaube ich ihm auch. Er hat ja dann als Antwort gegeben, von wegen, ich brauche eine Live-Show, 2 Stunden, zeitgleich mit War.
Primetime.
Genau, und Primetime. Und hat einfach gedacht, ja, okay, der sagt halt nein, weil Primetime in Amerika, das bekommst du nicht so ohne weiteres. Und Ted Turner sagt einfach, jo, geht klar.
Das ist so, keine Ahnung, auf keinem Bazar wirst du so leicht irgendwie was geschenkt bekommen, aber das passt eigentlich auch zu der ganzen Karriere, gerade in dieser Anfangsphase von Eric Bischoff, weißt du? Also Eric Bischoff kommt an, sagt, hier, ich mach den Job als Executive, okay, du. Eric Bischoff kommt an und sagt, hey, ich hätte gern 2 Stunden Primetime bei TNT, was auch damals wirklich ein Flagship-Sender war, so ein riesengroßer Sender und nicht irgendwie hier so eine kleine Nebenbaustelle von Ted Turner, sondern das war wirklich absolut top, ne? Und
War das
da hat
nicht
er
sogar so,
einfach.
dass der Vorteil war bei TNT, dass alle amerikanischen Haushalte das empfangen haben und da, wo WWF lief, dass das nicht alle in Amerika empfangen haben? Weil ich meine, das wäre direkt ein Reichweitenvorteil gewesen.
Das kann sein, das weiß ich aber nicht aus dem Stegreif. Da bin ich so genau in der amerikanischen TV-Historie, bin ich da nicht verhaftet. Aber nichtsdestotrotz, auf jeden Fall hatte dann auf einmal die WCW einen Primetime-Slot auf TNT. Und wir haben es gerade eben angesprochen, dann am 4. September 1995 sollte das Ding dann on air gehen. Und ich habe es gestern noch mal geschaut. Eine absolut auch wieder so eine sehr merkwürdige Geschichte, weil dieser Event fand in der Hall of America statt. Und das ist halt total kurios, weil du hast im Hintergrund, normalerweise wir kennen ja diese großen Hallen normalerweise, dann steht der Ring, außenrum sind die Ränge und so weiter. Und da ist es dann so gewesen, da hast du auch den Ring und außenrum die Ränge, aber dann hast du hinten gut noch so Rolltreppen und so Glasfassaden, wo Leute vorstanden. Also eine ganz merkwürdige Atmosphäre. Shaggy, wie passte eigentlich diese Location, das Konzept von einem WCW Monday Nitro, weil da gab es ja auch häufiger mal, ja, sagen wir mal, alternative Schauplätze.
Das passte sehr gut ins Konzept. Ich meine, das war die Nitro sollte was Neues, was Besonderes, was Auffälliges sein. Und dann startet man in der Mall of America. Jetzt hieß es, glaube ich, nicht Hall. Hast du Hall gesagt? Ich glaube, es war die Mall of America
Es war die Mall of America, habe ich
in
versprochen.
Minneapolis. Das ist ja ein riesengroßes Einkaufszentrum, ganz bekanntes Einkaufszentrum in Amerika. Und warum startet man nicht so? Das war großartig. Das war mal was ganz, ganz anderes. Sowas hatte man vorher auch noch nicht gesehen. Und auch das war dann auffällig. Nicht nur die Show bot viele Überraschungen, sondern aber auch die Location war was ganz Ausgefallenes.
Ich finde vor allen Dingen unterstreicht das ein bisschen das, was Eric Bischoff direkt vorhatte, weil er hatte halt vor, das Ganze realistischer zu machen. Und das ist halt eine ganz andere Situation, wenn halt die Wrestler wirklich zwischen den ganz normalen Leuten halt durchgehen. Und später kam halt Lex Luger auch ganz normal gekleidet, einfach da durch. Und was Eric Bischoff ja auch wollte und auch sagte, und das muss man hier halt einfach anrechnen, das hat er genau richtig gemacht. Er hat halt gesagt, wenn wir schon Live-TV machen, dann muss es auch wirklich ein besonderes Erlebnis sein, beziehungsweise halt ein Plus haben gegenüber aufgenommenen Sendungen. Und ja, dieses Plus war einfach überraschend. Also, dass der Zuschauer sollte einfach das Gefühl haben, in dieser Show kann alles passieren. Also, das war ja eigentlich ja die große Philosophie dahinter. Und ja, die erste Show hat im Grunde genommen genau das widergespiegelt. Du hast halt nicht erwartet, dass es in so einer Location stattfindet. Du hast die Matches, beziehungsweise die Karten nicht erwartet, auch das, was am Ende passiert ist. Es war halt wirklich direkt die erste Sendung, wo so viel passiert ist, wo du einfach als Zuschauer dachtest, okay, da ist echt alles möglich. Das war ein Riesenvorteil gegenüber der WWF.
Genau, also Eric Bischoff hat ja diverse, also Bücher rausgebracht und er hat ja auch dann diverse Male über seine Philosophie hinter diesem ganzen Konzept von WCW Nitro gesprochen und hat da das Wort SARSA benutzt, also SARSA. Und das steht für die Worte Story, also die Geschichte, ne? Also sprich, die Leute wollen eine Geschichte erleben. Dann Anticipation, die Erwartungshaltung, also er hat das mit Weihnachten verglichen, das heißt, du erwartest, du willst das einfach, dass dieser Event passiert, dass diese Show kommt. Also du freust dich auf etwas. Dann, das hat David gerade schon gesagt, Reality, also der Realitätsanspruch, was einhergeht natürlich auch mit dem nächsten Punkt, das sind die Surprises, also die Überraschungen, dass du nie genau weißt, was ist jetzt echt, was ist fake, was ist, ja, was ist ohnehin schon vorweg geskriptet. Und dann als letztes Action. Also Wrestling ohne Action wäre ein bisschen langweilig. Und diese 5 Punkte haben WCW Nitro über sehr, sehr lange Zeit geprägt. Irgendwann ist noch ein C vielleicht hinten dran gekommen für Chaos. Aber ansonsten war dieses Sousa-Komplex-Konzept von Eric Bischoff immer vorherrschend. Und natürlich, das hat er ja auch bei der ersten Ankündigung von WCW Nitro gesagt, dieses Controversy creates cash. Also sprich, die Kontroverse, die sorgt für das Geld, die sorgt für die Aufmerksamkeit und damit bringt das, ja, alle zum Wrestling. Man hat ja auch, als diese ganze Geschichte mit WCW Nitro publik geworden ist, dass sowas kommen würde, haben sich auch viele, gerade Wrestler der WCW, Gedanken gemacht. So, hey, es kann ja nicht sein. Ne? Also, also man ist davon ausgegangen, dass man irgendwie eine gemeinschaftliche Wrestling-Gruppe hat quasi. Man sagt, wir haben vielleicht eine 3.0 Rating an Wrestling-Fans und plötzlich haben wir zwei Top-Wrestling-Shows und wie soll sich dann aufteilen? Auf einmal haben wir nur noch, haben die beide Shows nur noch 1,5 oder so und dann haben wir ein Riesenproblem. Und im Endeffekt hat man da nämlich rausgefunden, nein, es gibt viel mehr Wrestling-Fans. Es gibt nämlich WCW-Fans und es gibt WWF-Fans. Man hat da auch, das war auch neu innerhalb der TV-Landschaft, dass man das so erkennen konnte. Vorher hat es das ja nie den Versuch gegeben. Und hier war es dann ganz klar erkennbar, dass offensichtlich es mehr Wrestling-Fans gibt, als man erwartet hat. Und dass auch viele auf diesen Zug aufgesprungen sind oder vielleicht sogar zum Wrestling zurückgekommen sind.
Vor allen Dingen die WCW hat ja auch versucht, nicht nur diese eine Zielgruppe anzusprechen, sondern die sind halt durch diesen Realitätsbezug kamen halt immer mehr auch die älteren Teenager rein. Und das war bei der WWF halt nicht so, muss man halt ehrlich sagen.
Ja, absolut. Also da hat man natürlich damals wirklich bei WWF, mal abseits von einem Bret Hart, von einem Shawn Michaels und Owen Hart und so, hatte man da eben auch viele Comic-Charaktere. Gerade in der Mid- und Undercard war das natürlich so, dass das eher auf die jüngere Zielgruppe zugeschnitten war, während die WCW relativ schnell eigentlich, also ich sage jetzt relativ schnell bedeutet von diesem Debüt von WCW Nitro 95 innerhalb eines Jahres eigentlich viele dieser Comic-Charaktere abgelegt hat. Also da gab es halt noch sowas wie einen Shark oder hier den Meng und ich weiß nicht was. Die gab es noch.
Gesamten Dungeon of Doom.
Genau, den
Wie
gesamten
hieß denn
Dungeon
der
of
Mortal
Doom.
Kombat-Typ?
Glacier, der kam aber später.
Der kam viel
Boah.
später. Das war schon später in Nitro Zeit.
Üble
Also,
Kiste.
aber der Dungeon of Doom war ja dann noch allgegenwärtig. Aber im Laufe der ersten Monate von Nitro hat er sich dann auch verlaufen und dann kamen, wie David und Olaf schon richtig gesagt haben, dann kamen die realistischen Charaktere. Während bei der WWF einfach noch die Clowns, die Cowboys, die Indianer, die Müllmänner, die bösen Eishockeyspieler und was es da alles gab, die Klempner. Das war
Der
so ein
Mentor
Charakter.
war, glaube ich, auch noch damals unterwegs, oder?
Genau. Halb Stier, halb Mensch.
Ja,
Die
wer sogar
Berserker.
Zahnärzte bei der WWF, also.
Es gab Zahnärzte, böse Zahnärzte.
Es gab zwei Undertaker und all sowas.
Aber da bleibe ich
Also.
wieder. Das fand ich cool.
Ja, der eine mag die Friseure, der andere mag die zwei Undertaker, man weiß es
Aber
nicht.
es war auf jeden Fall einfach frisch. Es war was anderes. Man muss ja auch dazu sagen, WWF zu dem Zeitpunkt, die haben ja versucht, auch immer mehr Geld zu sparen. Und die sind ja auch immer mehr halt, ja, live ist halt sehr teuer. Und das war halt der Vorteil bei WCW, die hatten halt Portemonnaie, da wusstest du, okay, wir können das live durchziehen wie sonst was. Und bei WWF war einfach, Taping ist deutlich günstiger.
Klar, hinter der WCW stand halt auch eine größere Firma, ganz klar. Aber man muss auch dazu sagen, dass die erste Nitro-Folge, die hatte keine Konkurrenz, weil an dem Tag lief keine WWE-Sendung, keine WWF-Sendung. Es musste an dem Tag ausfallen. Ich glaube, es gab ja einmal im Jahr damals diese Hundeshow, die auch immer übertragen wurde und
Yep.
da durfte die WWE da nicht senden. Und genau deswegen hat sich die WCW natürlich auch diesen Termin ausgesucht, weil beim ersten Termin, wo die Leute auch Wrestling schauen wollen und wenn keine WWF läuft, dann schaut man halt mal das andere. Also hatten sie auch
Beziehungsweise
doppelt
Eric Bischoff. Ich
Chance.
glaube nicht mal WCW allgemein, sondern das war echt,
Klar.
das ist so ein typischer Eric Bischoff-Move.
In dem Fall war es sowieso alles, was da passiert ist, erstmal auf die Ideen von Eric Bischoff bezogen quasi. Der stand hinter all dem und der hatte natürlich die Ideen. Klar, dass ich diesen Termin noch extra ausgesucht.
Ja, und er hat ja da auch direkt abgeliefert, muss man mal ganz klar sagen. Also, und ich habe gerade dieses Konzept von ihm angesprochen, diese Philosophie, und die konntest du sofort in dieser Show wiedererkennen. Wir haben gerade das Debüt von Lex Luger angesprochen, der halt eben noch ein paar Tage vorher noch beim WWF-Programm war, der dann plötzlich aufgetaucht ist.
Der war sogar am Tag davor, an dem Sonntag davor, hat er noch bei einer Hausshow angetreten, aber ohne Vertrag noch quasi. Er hat ja noch keinen neuen Vertrag unterzeichnet und Sting, der ja ein sehr, sehr guter Freund von Lex Luger war, wusste das und Sting hat Eric Bischoff angesprochen und gesagt, hey, Lex Luger, der ist eigentlich quasi gerade vertragsfrei, lass uns den doch holen. Und Bischoff hat natürlich genau diesen Termin dann auch genutzt für das Debüt von Luger.
Die haben auch, man muss ja sagen, als das Debüt war, haben die Kommentatoren halt auch ganz anders reagiert. Das war halt nicht von wegen, wie man bei einer Show reagiert, sondern dieses, was macht der denn hier? Was soll das denn? Was bedeutet das? Also die haben halt sehr viele Fragen in den Raum geworfen, aber nicht beantwortet für den Zuschauer. Und das halt das Ganze noch mehr gepusht, beziehungsweise diese Fragen hatten sich dann halt auch ins Hirn von den Zuschauern eingebrannt, von wegen, okay, ist das jetzt gerade echt oder ist der jetzt doch da oder sonst was? Man muss ja dazu sagen, damals Internet war halt nicht wirklich verbreitet. Da gab es halt manchmal Hotlines, wo man anrufen konnte. Aber das war es auch schon. Und du konntest halt nur dir selber einen Eindruck von dem machen, indem du halt einfach eingeschaltet hast und dann halt gedacht hast, okay, wie ist das denn jetzt? Und das wirkte halt verdammt real.
Ja, man wusste halt nicht genau, warum ist Lex Luger jetzt gerade hier? Wir haben den doch noch letzte Woche im WWF-TV gesehen. Und das war damals schon so, sowas erwartete man damals nicht,
War das
sondern
nicht. Entschuldigung, ist nur eine Frage, weil sonst vergesse ich das wieder, alter Mann, weißt ja. War das nicht sogar so, dass die das Match, also die beiden Wrestler, was total untypisch eigentlich ist, abgebrochen haben, als er aufgetaucht ist?
Es ist, ja, da standen gerade, das ist die andere Geschichte, also standen gerade Sting und Ric Flair im Ring und wollten eigentlich gerade anfangen und da kam quasi einfach Lex Luger raus, du hast gerade gesagt, durchs Publikum und blieb einfach eigentlich im Gang stehen. Und ja, also Sting und Ric Flair haben das dann auch dahingehend verkauft, dass sie eben einfach im Ring stehen geblieben sind und haben nicht ihren Stiefel durchgezogen oder sonst irgendwas, sondern waren auch erstmal total verwundert und haben das eben da auch noch mitverkauft. Das war kein normales Debüt, wie man es halt damals kannte. So. Also das gab es so in dieser Form nicht, weil, also bestes Beispiel, wenn du dann Lex Lugers Debüt bei WWE damals gesehen hast, bei der World Wrestling Federation, ich sag mal WWE aus Gewohnheit, da wurde er vorher groß angekündigt und dann hatte er den Auftritt ja beim Royal Rumble 93 als Narcissist gehabt, wo er dann ganz groß posiert ist oder sonst irgendwas. Also sprich, man hat meistens Debüts angekündigt und hier hat man einfach gesagt so, nein, wir lassen das wirken und wir spielen damit, dass das überraschend ist und ja, nutzen das zu unserem Vorteil aus und zugleich ordnet man ihn damit natürlich auch, dass er quasi bei einem Match zwischen den zwei Topstars, mal abgesehen von Hulk Hogan, mit Sting und Ric Flair in den Ring kommt, ist Lex Luger natürlich gleich auf einer Ebene, mal abgesehen davon, dass Lex Luger ja eh eine lange Historie mit WCW gehabt hat, ja, sogar ein ehemaliger Four Horseman. Ja, entsprechend hat das eigentlich gepasst. Shaggy, wie hast du damals das Debüt wahrgenommen von Lex Luger?
Also ich war auch, wie David da gesagt hat, es gab ja noch kein Internet in dem Sinne und ich hatte leider auch nicht das Geld, bei den Hotlines anzurufen. Ich war super überrascht. Ich meine, ich konnte mit Lex Luger hatte sich ja kurz zuvor bei der WWF noch im Team mit Davey Boy Smith als Allied Powers zusammengefunden und ich dachte, daneben machen sie jetzt groß im Kampf um die Tag-Team-Titel aus, aber nein, das Team gab es nicht lange und plötzlich steht ein Lex Luger bei der Konkurrenz, bei der WCW, in deren ersten Sendung einfach da und ist als überraschender Mensch einfach plötzlich da aufgetaucht. Ich konnte es damals nicht fassen. Und er hat später, ja, er hat später, glaube ich, im Main Event in der Sendung auch nochmal eingegriffen und hat danach ja noch ein ganz interessantes Interview gegeben, was ich irgendwie damals um der Tragweite nicht bewusst war. Er hat sowas gesagt wie, er ist es satt, er ist satt, mit den Kindern zu spielen. Er möchte jetzt mit den großen Jungs abhängen. So. Also, I'm sick and tired of playing with the kids, I want to play with the big boys. So, und ja. Die Richtung sollte sich die WCW dann richten.
Ja, also er hat dann zum Ende hin im Main Event gab es Hulk Hogan gegen Big Bubba, also gegen den Big Boss Man damals in der WCW-Reinkarnation. Und anschließend gab es dann eben Durcheinander mit dem Dungeon of Doom, den haben wir gerade eben schon angesprochen. Und da hat eben dann Lex Luger auch eingegriffen. Da gab es auch diesen Moment, wo Luger und Hogan quasi im Kampf gegen Dungeon of Doom Rücken an Rücken gestoßen sind, beide drehen sich um und deuten an, dass sie sich schlagen wollten. Und da wusste man schon so, ah, okay, das ist, man weiß nicht genau, wo Lex Luger hingehört. Ne? Und mit dieser Geschichte hat man eben auch gespielt, in einer Zeit, wo eigentlich die Babyface- und Heel-Rollen immer klar verteilt waren, war Lex Luger lange Zeit jemand, bei dem man nicht genau gewusst hat, wo der eigentlich hin will. Ist er jetzt auf Seiten von Hogan, dann ist er ein Guter. Ist er vielleicht nicht, dann ist er auf Seiten ist er vielleicht ein Böser. Zugleich ist er aber auch noch mit Sting befreundet, das wusste man, das hat man auch ganz klar thematisiert. Also man hat da schon die Grenzen so ein bisschen noch nicht eingerissen, das kam erst später, aber man hat da schon so ein bisschen dran gewackelt, sagen wir es mal so.
Ja, vor allem war es klug halt, weil Unwissenheit ist, glaube ich, das Beste, was passieren kann beim Zuschauer, weil selbst bei Game of Thrones ist es einfach so, du weißt nicht genau, den einzuschätzen und vor allen Dingen möchtest du wissen, wie ist die Auflösung und deshalb schaltest du beim nächsten Mal ein. Und deshalb war die Idee super.
Ja, ganz genau. Und was ich auch noch dazu sagen, also mal von diesem Main Event Picture abgesehen, das, was mir auch gut gefallen hat, dass WCW Nitro damals mit einem Cruiserweight-Match eigentlich aufgewartet ist, nämlich zwischen Jushin Thunder Liger, also einem internationalen Star, gegen Brian Pillman, ehemals Flying Brian Pillman. Ich habe damals die Kämpfe zwischen den beiden geliebt. Da gab es ja früher gigantische Matches der beiden um die, ich weiß gar nicht, ob es Lightweight war, Shaggy, war es der Lightweight-Title?
Es war der Lightweight-Title, genau.
Ja, ne? Und ich meine, Wrestle War 92 habe ich irgendwie in meinem Kopf, aber absolut geniale Matches, die das Cruiserweight Wrestling nach oder in die USA gebracht haben. Das muss man ganz klar so sagen. Ich habe das damals als WWE-Fan zum ersten Mal irgendwie so 94 gesehen und hab dieses Match halt verfolgt. Das war der Opener der Veranstaltung und ich habe davor gesessen und hatte eine Maulsperre, weil es so beeindruckend war. Und man hat eben dann auf diese beiden absoluten Ausnahmetalente zurückgegriffen, um quasi gleich mit Power in den Event reinzustarten, auch wenn Brian Pillman damals schon so ein bisschen die beste Zeit hinter sich hatte, aufgrund seiner Verletzung. Trotzdem war das ein richtig guter Opener und richtig schneller Opener. Und mit dem ganzen anderen, was dann in dieser Show noch stattgefunden hat, war das eine richtig, richtig interessante erste Veranstaltung. Und ja, wie gesagt, als Aufgalopp für den Monday Night War kann man das schon so machen, würde ich mal sagen.
Das war schon eine wirklich bunte, bunt gemischte Sendung. Also ich fand das auch ganz spannend. Es waren ja nicht nur ehemalige Hogan-Freunde, die aufgetreten sind, sondern viele da. Aber wie du gesagt hast, man hat Pillman gegen Liger gesehen. Man hat auch ein Debütvideo für Sabu gesehen, der eine Woche später dann bei Nitro debütiert ist. Also das war auch ein Star, den man aus der ECW geholt hat. Also man hat schon das Beste aus vielen Wrestling-Welten zusammengetan in der ersten Sendung gleich. Und das, man hat gezeigt, hier entsteht was Neues, Großes.
Man hat immer wieder versucht, irgendwas Neues zu präsentieren. Also das war nicht das Neueste bei WCW, war das zwar damals jetzt nicht unbedingt immer das absolut Neueste, aber trotzdem, es war halt Abwechslung drin. Und man hat dann trotzdem aber gemerkt, dass gerade so ein Hogan-Charakter, der hat halt irgendwann angefangen zu stagnieren. Und man musste halt eben was damit machen. Hogan war dann auch zeitlang weg vom Fenster. Aber was halt eben interessant war, was es dann immer wieder für Highlights auch innerhalb der Nitro-Sendung gegeben hat. Und da machen wir einfach mal so eine kleinen Geschichts-Rundown, also was einem da so besonders einfällt. Noch vor der eigentlichen NWO-Ära gab es diesen berühmten Moment, als Medusa, also Alundra Blaze, ihren WWF Women's Championship in den Müll geschmissen hat. Das muss man sich heute mal wegstecken. Das war am 18. Dezember 95, also knapp, ja noch nicht mal ein halbes Jahr, nachdem WCW Nitro debütiert ist, kommt Medusa rüber von und bringt ihren Titelgürtel mit und wirft den da in Müll. Also eine schlimmere Beleidigung gibt's doch eigentlich nicht, David, oder?
Nein, eigentlich nicht. Man muss aber doch, also ich finde den ganzen Kontext dabei, der ist halt eigentlich interessant, weil zum einen war das halt die bekannteste Wrestlerin der Welt eigentlich und die war halt in der WWF. Und als sie das halt gemacht hat, das war halt, ja, wie soll man sagen, das war extrem rebellisch einfach und so in your face, respektlos. Man muss halt da einfach ehrlich sagen, rebellisch, in your face und respektlos, das ist halt was, was wirklich diese jungen erwachsenen Männer anspricht, vor allen Dingen, die das halt gerne sein wollen oder gerne sind. Und zusätzlich muss man halt auch sagen, weiß nicht, ob ihr das im Kopf habt, auch ihr Outfit war ganz anders als in der WWF. In der WWF halt sehr brav, sportlich. Und da war das schon eher sehr sexy auch und selbstbewusst. Und das war was ganz anderes. Und du hast eigentlich bei dem Moment richtig gemerkt, auf welche Zielgruppe die immer mehr abzielen wollen.
Ja, also sie war ja dann auch klar, du hast es gerade gesagt, ne? Alundra Blaze war ja eigentlich so eine Superheldin, würde ich jetzt einfach mal sagen, ne? Aber halt eben nicht sexy, sondern in erster Linie halt eben stark und selbstbewusst, aber eben alle sexuellen Attribute waren halt da weg und da wirkte sie halt einfach stark, aber eben auch irgendwie, da war noch mehr dabei und dazu auch noch so tough, dass sie ja da auch die Eier gehabt hat, einfach den Gürtel mitzubringen, ne? Also Eric Bischoff hat das ja dann, also sie hat ihm ja gesagt, sie hat den Gürtel noch, soll ich den da lassen oder nicht? Und er so, nee, bring den mal mit. Und ja, dann landete der Gürtel im Müll. Und spätestens das war natürlich dann eine ganz klare Kriegserklärung eigentlich.
Ja, vor allem gegen Eric Bischoff in dem Moment über jede Grenze hinaus, die je jemand in einem Konkurrenzkampf gemacht hat. Weil das war einfach so, wie soll man sagen, er war der Erste, der wirklich einen Schlag unter der Gürtellinie gelandet hat. Und dem war es auch piep egal. Das hast du ja auch gemerkt. Während der Promo hat er ja auch gelacht und so weiter. Und das war einfach, ja, nicht nur die Aktion war respektlos, sondern einfach, dass du so, ja, solche Eier hast und einfach so egoistisch bist oder auf dich bezogen bist, dass du einfach sagst, mir ist piep egal, was andere denken. Wir ziehen alles durch und wir können auch alles machen. Und dadurch wurde die WWE zu einer WCW zu einer Riesengefahr und auch fürs Publikum. Du hast ja als Zuschauer auch gemerkt, von wegen, okay, die sind bereit, wirklich alles zu machen, um halt gegen WWF anzutreten.
Shaggy, hast du damals schon so wahrgenommen, dass der Konkurrenzkampf da war? Also hast du das damals schon so richtig interpretiert?
Ja, der Konkurrenzkampf war allgegenwärtig. Ich meine, man hatte zu dem Zeitpunkt, es gab ja auch, fand ich die Einschaltquoten angehen, gab es ja von der Debütsendung einfach ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Also es war ja so ein Hin und Her. Es ist ja nicht so, dass die WCW von Anfang an viel niedrige Einschaltquoten hatte, sondern sie waren tatsächlich irgendwie in der Nähe der WWF-Einschaltquoten, manchmal sogar ganz knapp drüber. Es war wirklich so ein Hin und Her. Und als dann Medusa da aufgetreten ist, das ist schon eine respektlose, aber coole Aktion gewesen, muss man sagen. Und sie sagte dann ja auch, sie hat auch irgendwie keinen Bock mehr, um den unwichtigen Titel anzutreten, mit anderen Worten. Und dann sagte sie auch, sie ist jetzt da, where the big girls play, sagte sie sogar noch. Das heißt ja dann auch immer was. Und die WWE hatte damals versucht, eine Frauendivision um Alantra Blaze herumzubauen. Das hat auch eine Zeit echt gut funktioniert mit Bull Nakano und wer da alles da war. Aber irgendwann hat auch Vince McMahon die Lust daran verloren und auch die Lust an Alantra Blaze. Und sie hat die Chance genutzt, hat auch wieder den höheren Paycheck genommen und ist zur WCW gegangen. Und mit der Aktion hat man dann quasi auch nochmal die WWF kurzzeitig lächerlich gemacht. Also das war schon eine harte Aktion, aber sie war cool.
Ja, man muss auch noch bedenken, wie gesagt, wir sagten ja, die Leute hatten kein Internet und Co., wie das halt auf die Zuschauer wirkte. Weil die Zuschauer, die halt nicht informiert sind, die erkennen aber trotzdem, Moment mal, früher war Hulk Hogan bei WWF, jetzt ist er bei WCW, Randy Savage, WWF, jetzt ist er bei WCW und das zog sich immer weiter und dann Madusa auch noch und einfach das Gefühl, man muss einfach sagen, das vermittelt den Zuschauer, der halt nicht Backstage weiß, was ist da los, dass die eine Show einfach heißer ist, weil die Leute einfach alle darüber gehen. Du merkst einfach, okay, irgendwie schwankt das rüber. Die wollen auch anscheinend rüber. Die sagen das ja auch in den Promos. Und dadurch wirkt halt WWF hier, wenn man so sagt, uncool und WCW einfach noch cooler.
Ja, ist ja auch ganz klar, ne? Wenn das große Talent wechselt, dann wirkt sich das auch auf die Stimmung nicht nur bei den Zuschauern aus, sondern natürlich auch innerhalb des Lockerrooms, ne? Und bei WCW hat man dann eben auch gemerkt, dass sich da etwas anbahnt und man hatte das Geld gehabt. Man braucht aber neue Stars, ne? Also man hat dann auch gemerkt oder man hat auch erkannt, dass natürlich sich ein Hogan so ein bisschen abgenutzt hat, dass auch ein Savage nicht mehr ewig in dieser Form so ziehen würde. Und deswegen brauchte man neue Stars. Und dann ist die WCW bzw. Eric Bischoff an Scott Hall als erstes herangetreten und hat ihm wohl, wenn ich mich jetzt nicht komplett täusche, 1,2 Millionen Jahresgehalt bei einem Einsatzkalender von 120 Tagen im Jahr garantiert. Und man muss halt dazu sagen, dass das eben damals eine horrende Summe waren, also 1,2 Millionen Dollar war riesig viel Geld und eben ein 120-Tage-Schedule. Bei WWE haben sie wohl mindestens 300 gearbeitet, wenn nicht sogar noch mehr. Also da kann man schon verstehen, dass sie schwach geworden sind. Und dann ist Scott Hall rübergegangen und hat dann noch im gleichen Anzug seinem Kumpel Kevin Nash davon erzählt. Ja, und der Rest ist Geschichte, ne? Nash und Hall haben dann eben bei der WCW unterschrieben und dann gab es am 27. Mai 1996 gab es den Moment, den werden, glaube ich, die Leute nicht vergessen. Und der hat auch WCW Nitro ganz, ganz stark geprägt. Shaggy, du hast gerade eben schon die MWO angesprochen. Hast du diesen Auftritt, diesen ersten Auftritt von Scott Hall mitbekommen?
Ganz klar, das ist, glaube ich, der größte Moment der Nitro-Geschichte. Das ist ein Moment, der sich in mein Hirn eingebrannt hat. Während der Nitro-Sendung gab es einen Kampf, du hast gesagt, am 27. Mai 1996, genauso war es.
Ja.
Ein Kampf zwischen, ich glaube, es war Mike Enos und Stephen Dunn.
genau,
Ja,
Mike Enos als der Mauler.
der Mauler, genau, das waren aber auch zwei ehemalige WWEler.
Ja.
Mike Enos oder der Mauler, ehemals Bo Beverly von den Beverly Brothers und Stephen Dunn, als, glaube ich, als Steve Doll, nee, Quatsch, Stephen Dunn hieß er bei der WWE. Das war Well
Genau.
Dunn, auch so ein Tag Team
Well done.
Master. Genau. Müsst ihr nicht kennen, aber so.
Ich kenne die noch.
Du kennst sie noch.
Ja, klar kenne ich die
Witzig.
noch.
Die waren aber auch nicht so lange bei der WWE. Egal, auf jeden Fall gab es einen Kampf von den beiden,
Die
der auch das
trugen immer
Publikum nicht.
eine fesche Fliege.
Stimmt, die hatten eine Fliege und die hatten so Kiss, so Lippen auf der Hose, glaube ich, noch irgendwie.
Es kann sein, ja.
Ich weiß es nicht mehr genau. Auf jeden Fall, das gehört es aber eigentlich zum Gimmickmüll und hat tatsächlich, beide haben keine große Rolle in der Nitro-Geschichte gespielt, deswegen gehen wir über die beiden hinweg. Aber Scott Hall, das Publikum hatte sich nicht für den Kampf interessiert und plötzlich taucht da jemand auf, den das Publikum kannte. Der läuft da einfach durchs Publikum und dann steht er plötzlich da. Das ist der Razor Ramon, den kennen wir doch aus der WWE-Geschichte. Und das ist ein ganz großer Moment. Und hat ja da auch schon angedeutet, er ging dann, glaube ich, noch zu den Kommentatoren und angedeutet, hey, das ist erst der Anfang. Ich bringe noch meinen großen Kumpel mit. So. Und dann ist er wieder verschwunden. Und das sorgte für ein riesengroßes Aufsehen damals. Und das ist, glaube ich, einer der Eckpfeiler, warum Naito dann auch ewig lange erfolgreicher war als die WWE-Sendung.
Ja, es ist auch interessant, dass er im Vergleich zu anderen Debüts, gerade zur damaligen Zeit, er ist eben nicht, also Scott Hall ist nicht irgendwie in den Ring sofort gestiegen, sondern Scott Hall ist erstmal schnurstracks zum Mikrofon gegangen und hat eben gesagt, was nochmal,
Das Wichtigste erstmal, ihr wisst, wer ich bin.
Genau,
Das
ihr
war das
wisst, wer ich bin,
Beste.
und aber ihr wisst nicht, warum ich hier bin. Das war's. Ich habe gerade versucht, den Wortlaut im Englischen zusammenzuklauben. Ich habe es aber gerade nicht in meinem Hirn zusammengekriegt. Aber dieser Moment, ich weiß auch, ich habe da als Kind davor gesessen. Ich habe so, was passiert denn jetzt hier? So, das ist doch Razor Ramon, der sieht doch genauso aus, der hat seinen Zahnstocher im Mund und der hat die gleiche Frisur, der spricht mit dem gleichen Akzent und so und er hat keinerlei tätliche Aktionen gemacht, sonst war es keine Gewalt, er ist einfach nur in den Ring gegangen, genauso wie beim Debüt von Lex Luger, die beiden Kämpfer im Ring haben einfach nur den Ring verlassen, sodass Scott Hall allein im Ring stand und dann kam halt diese legendäre Promo und als Zuschauer, da hast du halt Gänsehaut bekommen damals.
Ne? War das nicht sogar die Promo, wo er dann sagte von wegen, ihr wollt einen Krieg, dann kriegt ihr den Krieg?
Das kam, glaube ich, später.
Also generell muss das später. Ich glaube, das kam, als Nash dann auch schon dazu kam.
Genau.
Aber das war, also generell muss man halt sagen, das war ja ein langer Engel und das finde ich halt, das ist auch das Bemerkenswerte daran, die haben das richtig lange und langsam aufgebaut, Stück für Stück. Das war halt nicht so, okay, er kommt, nächste Show kommt Nash und dann hauen die direkt alles kaputt und kriegen ein Match, sondern das hat sich halt langsam aufgebaut. Die haben halt immer respektloser sich halt hingesetzt, haben dann ihre Tickets gezeigt und so weiter und immer halt stets in normaler Kleidung und die haben halt nie auch ihre Namen gesagt, sondern halt immer damit gespielt von wegen, ja, ihr wisst ja, wer wir sind, ihr wisst auch, wo wir herkommen, das hat er auch gesagt. Und dann halt später das mit dem Krieg und dadurch war das halt einfach, du hast als Fan, als Zuschauer nur gedacht, okay, es passiert das halt wirklich, und du hast halt nicht gedacht, Naito ist das super, sondern du hast einfach gedacht, WWF greift jetzt wirklich Naito an und zwar im realen Leben. Und das gab's noch nie und das war halt Gänsehaut schlechthin.
Ja, man wusste halt damals einfach nicht, was da gerade passiert, aber es war irgendwie einfach trotzdem faszinierend und einfach mega interessant und die darauffolgenden Wochen haben eben, man hat eigentlich nur auf diesen Moment gewartet, also Nitro war immer dann ein solides Produkt, was die Shows angeht, aber sind wir ehrlich, ich habe immer vor der Glotze gesessen, ich habe immer darauf gewartet, dass irgendeiner von Nash, Hall, beide irgendwas, das war der Grund, weshalb ich eingeschaltet habe und da habe ich mir auch gerne mal 2 Stunden WCW Nitro angeschaut. Allein um diese 5-Minuten-Segment oder was auch immer, da ist ja nicht viel passiert meistens, ne? Also bis zum Bash at the Beach im Sommer, da gab es ja dann keine großen Attacken oder sonst irgendwas. Es gab eine Attacke beim Great American Bash, war das, glaube ich, wo die beiden Eric Bischoff durch die Stage gepowerbombt haben, aber ansonsten bei den Nitro-Sendungen war das eher noch ein bisschen zurückhaltender.
Ja, wobei, die haben ja eine Sache gemacht, die halt auch noch Realbezug hat. Die sind ja mit Baseballschlägern hingekommen.
Stimmt.
Und da gab es halt eigentlich die, ja, im Nachhinein lustige Situation, dass halt das Boss da echt im Ring stand und eigentlich du denkst, okay, ihr seid gerade eigentlich Wrestler, ihr sollt stark dargestellt werden und alle zusammen haben halt Angst vor 2 Männern mit Baseballschlägern, aber das wirkte halt so real und einfach, ja, diese Bedrohung wurde halt immer größer und größer, aber halt auf realistische Art und Weise. Und das war das komplette Gegenstück dazu, was halt zeitgleich bei WWF lief, wo es halt wirklich diese Comic-Charaktere gab und halt das Kitschige in den Storylines. Und hier war eher das Gefühl von, ey, da sind jetzt 2 Typen, die kennen wir, das sind große Stars und die haben gerade Bock, die aufzumischen.
Ja, deswegen, also das hat auch eben das Gesicht von Monday Nitro einfach verändert. Das muss man ganz klar sagen. Ne? Während man vorher noch das Gefühl hat, so ja, es ist ein bisschen anders, und ein bisschen alternativer als das WWF damals gewesen ist, ja, aber ab diesem Punkt war das einfach, es hat das geprägt und man hat gemerkt, dass da irgendwas Großes sich entwickelt. Ich finde, das ist ja immer so interessant als Wrestling-Fan, ne? Man spürt das ja irgendwie, dass man da Teil von irgendwas Besonderem ist. Shaggy, hast du das damals auch schon gedacht, als das erste Mal Hall reinkam?
Sofort, und, sofort. Ab dem ersten Augenblick hatte ich auch schon Gänsehaut. Das war was ganz Großes, was ganz Besonderes. Man merkt, da entsteht echt was Wichtiges einfach. Und das war einfach toll. Und das hat sich über die nächsten Wochen dann einfach entwickelt. In der zweiten Woche kam Nash dazu. Dann tauchten sie einfach auch mal im Publikum auf und hatten sich einfach Karten gekauft, lassen in der ersten Reihe, hey, ihr könnt uns nicht rausschmeißen, wir sind heute Zuschauer und so. Und man hat immer mehr damit gespielt, bis sie es dann irgendwann auch zu den Angriffen gegen die anderen Wrestler kamen. Und dann ging es richtig los mit der Invasion. Also ihr habt diesen Angriff, da gab es ja diesen ganz besonderen Angriff, ich glaube es war Ende Juli, Mitte des Jahres, irgendwann auch 96, als sie dann mit diesen Baseballschlägern auch die W2-Worcester auseinandergenommen haben. Da gab es, das war Backstage, gab es ja diesen riesen Brawl, wo man dann auch, ich glaube, die American Males mit Baseballschlägern niedergeschlagen hat. Dann Rey Mysterio wollte eingreifen, der hat Nash einfach gegen den Container geworfen.
Mit, mit Rey Mysterio ist legendär.
Das ist legendär. Und das war ja sogar so, dass dann Nachbarn aus der Umgebung der Halle die Polizei gerufen haben, weil das einfach so real rüberkam.
Ja, also das war auch eine Art der Gewaltdarstellung, die man so im Mainstream Wrestling eigentlich nie so gesehen hatte. Also, dass man auch quasi hinter die Kulissen kam, das ist auch eins von diesen Konzeptgeschichten von Eric Bischoff, dass Eric Bischoff eigentlich diese magische Grenze, die es halt früher mal gegeben hat, also quasi, man sieht nur den Ring und so, die hat man eingerissen. Gerade bei Monday Nitro war das halt eben der Fall. Man hat diese Grenze eingerissen, hat gesagt, so, die Kameras dürfen jetzt überall hin. Und dann hat man eben, man hat gesehen, wie die Outsiders hinten im Production Truck gewesen sind. Man hat dann eben diese Attacken gesehen, Backstage und auch hinten, teilweise auch in den Hinterhöfen oder sonst irgendwas. Und das wirkte auf einmal alles so echt. Und das hat es dann eben wirklich ausgemacht und hat dann wirklich auch den Kontrast zu dem wirklich sehr braven, also wir sprechen jetzt hier von 96, zu dem sehr braven WWF-Produkt damals irgendwie gebildet, wo man irgendwie das Gefühl gehabt hat, so ja, da sind zwar auch ein paar gute Kämpfer dabei, aber die Geschichten und die Charaktere an sich, die sind dann doch eher so ein bisschen brav.
Ja, also als das Besondere, also ich fand halt, das ist halt eine gesamte Storyline, die halt erst geschlossen wurde, in dem Moment, als halt die dritte Person kam. Und die dritte Person, das hatten sie halt eigentlich ganz lustig gemacht oder spannend gemacht, dass sie halt sagten, es gab ja das Match, die Match-Ansetzung, wo sie halt eigentlich 3 gegen 3 kämpfen sollten, ist so richtig, ne?
Ja.
Und sie waren aber nur zu zweit und dann hieß es, ja, wie wollt ihr zu zweit kämpfen? Und dann sagten, nee, wir haben noch einen dritten. Und die große Frage war einfach, wer ist denn jetzt der dritte? Und dann haben die halt gekämpft und das Ganze aufgeräumt. Und dann kam Hulk Hogan in die Halle und erstmal alle am Jubeln, haben sich gefreut, dachten halt, der typische One-In, weil er war halt noch in seinen gelb-roten Kleidungsdingern gekleidet und kam halt als Face raus. Und dann gab es einfach den miesesten Heel-Turn aller Zeiten. Und der hatte halt so einen Impact. Ja, wie soll man sagen? Das persönlich war für mich der schönste und größte Moment in der WCW, den ich je hatte, weil ich das noch nie beim Wrestling vorher gesehen hatte. Als dieser Heel-Turn kam und Hulk Hogan Teil der NWO wurde, dass dann die Leute so sauer waren, dass sogar einer in den Ring stürmen wollte. Den haben sie rausgekickt. Und die haben Müll in den Ring geworfen. Bis zum geht nicht mehr. Also es regnete Becher, Tüten oder sonst was. Die haben alles in den Ring geworfen. Und ich habe noch nie von der Crowd bis zu dem Zeitpunkt gesehen, dass die so abgehen kann. Und da hast du einfach gemerkt auch, wie groß muss das einfach sein, dass du die Leute dazu bringst, so wütend auf dich zu werden, dass sie ihre gute Stube vergessen, einfach alles in den Ring schmeißen und einfach nur so sauer sind, dass sie dir einen Kragen wollen. Und das ja. Vor allen Dingen bei demjenigen, Hulk Hogan kannte man nie als Face. Er war immer als Heel. Man kannte ihn nur als Face, mega Babyface, immer der gute Mann mit den Vitaminen und so. Und plötzlich war er das Arschloch. Also ist halt so. Und das war halt Wahnsinn. Also diesen Moment werde ich nie vergessen. Ich saß vor dem Fernseher und ich sah nur, wie die ganzen Sachen reingeflogen wurden. Und Mean Gene wurde ja getroffen, musste auch ausweichen. Und das war grandios. Also das war die beste Promo, die beste Situation, die ich je bei der WCW und auch teilweise im Wrestling erlebt habe, von Emotionen einfach her.
Ja, man muss ja auch mal zu sagen, dass Hogan lange damit gezaudert hat, ob er Heel-Turn möchte. Also ursprünglich war da sogar Sting angedacht eigentlich für diese Rolle. Aber Hogan hat sich dann doch im Endeffekt dann dazu durchgerungen, dass er das, dass er diesen Heel-Turn vornimmt und dass er eben diese Rolle des Hollywood-Hogans dann eben einnimmt. Und das ist auch nochmal was eigentlich die Karriere von Hulk Hogan nochmal komplett wiederbelebt hat, weil man hat eben schon in den Wochen davor gemerkt, dass die Crowd hat nur noch, sagen wir mal, so begrenzt Bock auf Hulk Hogan.
Aber vor allen Dingen ist das ja, der Moment musst du dir vorstellen, du hast einfach jemanden, den du seit Jahrzehnten als Babyface kennst, und der wird in einem Schlag der größte Heel, den es je gab. Das ist ja für den Zuschauer auch der Moment, wo du einfach denkst, okay, es ist wirklich alles möglich.
Und genau das prägte dann ja letztlich auch das Gesicht von Nitro in den folgenden Wochen und Jahren eigentlich auch. Also man darf das ja auch echt nicht unterschätzen. Also diese NWO-Geschichte, als sie dann wirklich richtig ans Laufen ging, das hat ja eigentlich nur noch um sich gegriffen. Ne? Also diese NWO-Geschichte ist ein ganz, ganz prägender Teil der Wrestling-Geschichte auch. Und Shaggy, was ist daraus alles geworden? Weil das muss man, das ist eigentlich zu viel für einen einzelnen Podcast. Mach mal so einen kleinen Rundown. Wer ist gekommen? Wie ist das gewachsen und überhaupt?
Ja, ist auch ein prägender Teil der Geschichte von Nitro vor allem, auf jeden Fall. Ja, also da fing es dann auch an mit dem wirklichen richtigen Kampf NWO gegen WCW. Was ganz kurz noch, bevor ich noch ein paar Member nenne, ab da ging das auch los mit diesen Commercials, die auch was ganz, ganz Besonderes waren. Diese schwarz-weißen Filme, die Commercial Paid by the NWO oder by Friends of the NWO, die hatten dann Filmausschnitte, wo man Hall, Nash und Hogan sah, mit so Wackelkameras in Schwarz-Weiß. Und das war schon was, das war zu dem Zeitpunkt auch was ganz, ganz Neues. Das hat man vorher im Wrestling so auch nicht gesehen. Das war schon was Besonderes. Und so, da wurden die Bösen dann auch irgendwie richtig cool dargestellt. Und das war auch was Neues.
Du hast auch bei dem Crowd gesehen, dieses NWO-Zeichen, das war dann überall. Also
Ja,
wirklich
nicht umsonst,
überall.
auch da, genau, auch dieses NWO-Shirt ist nicht umsonst das, ich glaube, nach dem Austin-Shirt das meistverkaufteste Merchandising-Wrestling-Shirt aller Zeiten. Also, das ist ja, heute, selbst heute tragen alle Leute ja noch die NWO-Shirts oder viele Leute noch die NWO-Shirts. Ja, aber was dann daraus entstanden ist, ich meine, die hat im Laufe der nächsten Nitro-Wochen immer neue Mitglieder bekommen. Die NWO ist gewachsen, da kamen Leute wie der Giant, der ja vorher bei der Bösewicht eigentlich in der WCW war, sich dann aber auf die Seite der WCW im Kampf gegen die NWO gestellt hat, der. Und der ja auch dann eigentlich seinen World-Titel an Hogan verloren hatte, als er noch Teil der WCW war. Und kurz darauf ist er zur NWO geturnt. Dann kam noch ein Teddy Biasi, den man als Million-Dollar-Man kannte, als quasi als Berater, als Manager hinzu. Dann auch so Leute wie X-Pac oder als Six, wie er damals bei der WCW dann hieß, bei der NWO. Virgil, den würden wir natürlich als NWO-Mitglied niemals vergessen. So.
Großartige
Auch
Nummer.
Miss Elizabeth kam hinzu und auch. Dann noch, was auch eine entscheidende Geschichte für die Geschichte von Nitro hatte, kam dann noch an, kündigten die NWO noch an, dass sie ein neues Mitglied haben. Und zwar niemand geringeren als Sting.
Genau. Jetzt
Und
bist du
das
auch sehr
sorgte
schnell,
dann
verdammt.
tatsächlich, du kannst dir die Geschichte gleich erzählen, das sorgte dann für Unmut bei den WCWlern, David.
Nee, ich wollte jetzt noch auf NWO erst noch eingehen, weil ich finde halt die NWO, da muss man einfach sehen, nicht nur was für Leute dabei waren, sondern auch wie die sich verhalten haben. Und das war halt einfach komplett gegensätzlich zu dem, wie es in der WWF lief, sondern es war halt pure Anarchie und halt, es war anders als zum Beispiel die Ex damals, das war ja so Fun-Anarchie. Es war halt eher dieses, er hat was von Gangster ein bisschen. Dieses Respektlose, die haben sich ja einen nach dem anderen vorgeknüpft und es war halt auch. Also das fand ich halt sehr prägnant als Zuschauer damals, dass sie halt, wenn jemand abgefertigt haben, egal wie groß der war, ihm halt das NWO-Zeichen auf den Rücken gesprayt haben. Und das war halt einfach respektlos sondergleichen. Und das zog sich halt durch dieses, ja, wir sind stärker als ihr und wir haben halt die dickeren Klöten im Grunde genommen halt. Also wirklich, es ging halt da, es war halt alles so ein bisschen, wie soll man sagen, so wie ein Actionfilm, den du guckst, so ein bisschen auch die Träume von den halt männlichen Zuschauern ein bisschen. Man muss auch sagen, zum Beispiel vom Style her war auch alles richtig. In dem Alter, also sagen wir zum Beispiel irgendwie im Alter zwischen 15 und 20, trägt man einfach am liebsten schwarz. Und sie haben halt auch bei Hogan direkt geswitcht zu den Schwarz-Weiß. Und generell halt, die haben halt sehr klug agiert. Die haben halt wirklich geschaut, was mag die Zielgruppe, was wünschen die sich. Und genau so haben die sich verhalten. Die haben im Grunde genommen das gemacht, was du als normaler Mensch nicht machen kannst. Gegen jeden aufwiegeln und einfach jeden vermöbeln und sonst was und der Assi sein, was jeder irgendwie mal wünscht. Und die haben das gemacht und die wurden immer mehr gefeiert. Und die Reaktion wurden ja so groß, dass sie ja sogar irgendwann mal, okay, das war ein Flop, aber trotzdem einen eigenen Pay-Per-View gemacht haben. Und eigentlich war irgendwann es auch Fluch und Segen zugleich, weil irgendwann wurde die NWO größer als die WCW eigentlich. Weil die halt die WCW immer schwach dargestellt haben, weil sie es mussten, weil die NWO musste halt cool dargestellt werden. Und da war im Grunde genommen, ja, dann entstand so eine Kettenreaktion, die man irgendwann nicht mehr aufhalten konnte.
Es ging auch so weit, dass es auch einen eigenen NWO-Pay-Per-View gab, den Sold-Out-Pay-Per-View, quasi wo der NWO-Titel im Titel war. Es war dann ein NWO-Pay-Per-View, wie gesagt, kein WCW-Pay-Per-View.
Ja,
So weit
komplett
ging
in
es auch.
Schwarz-Weiß.
Genau, in Schwarz, nicht ganz. Und der NWO wurde ja ein globales Phänomen. Ich meine, auch es gab ja dann auch eine NWO Japan, die sich dann auch parallel noch gegründet hat, die teilweise auch mit in der WCW, die man teilweise mit der WCW gesehen hat, aber hauptsächlich bei New Japan aktiv waren. Also es wurde ein richtig globales Wrestling-Phänomen, die NWO. Und
Genau,
es
und du meinst ja
wurde.
vorhin, dann kam ja am Ende auch das mit dem Sting. Und ich finde, da ist halt auch das, ja, die WCW hätte im Grunde genommen da schon richtig zerbrechen können. Weil das Problem war einfach, in meinen Augen, die NWO hatte eigentlich keine gleichwertigen Gegner mehr. Und dann haben die halt Sting erst zum Free Agent gemacht und dann halt das Gimmick geändert. Und in dem Moment haben sie einfach, ja, im Grunde genommen halt jemand aufgestellt, der sogar irgendwie größer wirkte als NWO und halt ein paralleler Grund, weshalb du einschalten möchtest. Das war halt, für mich war es halt wie Olaf. Ich habe halt eingeschaltet primär wegen NWO. Ich wollte wissen, was ist da los, aber nicht wegen WCW. Und dann kam
Ja,
halt
die NWO war
Sting,
einfach cool, ja.
genau, und dann kam halt Sting, wo die halt, okay, die haben das Gimmick halt geklaut, dreister kannst du es nicht klauen, die haben halt von dem Film The Crow geklaut, aber auch da muss man halt sagen, der Film The Crow war halt auch ein Film, die haben wahrscheinlich analysiert, welcher Film kommt am besten bei der Zielgruppe an und hat Kultfaktor. Und der kam halt wirklich so kultig, melancholisch, passte genau in der Zeit. Da haben sie eigentlich eins zu eins diesen Charakter gegeben. Und das Beste, was die WCW je gemacht hat, in meinen Augen, war einfach, dass die gesagt haben, wir lassen das Ding nicht reden. Und das war einfach, ich hatte jedes Mal Gänsehaut, als er zum ersten Mal aufgetaucht ist, und dann hatten die das ja über längere Zeitraum, dass er immer wieder irgendwie aufgetaucht war, aber er hat halt nichts gesagt oder sonst was, sondern du wusstest nicht, was ist jetzt mit dem los, die Kommentatoren auch. Und dann hat er nur mit dem Baseballschläger auf jemanden gehalten, und das war, also ich kann halt jetzt nur sagen, wie ich reagiert habe als Jugendlicher. Ich habe einfach gedacht, boah, das ist so cool, wie cool ist das denn? Weil er einfach nur da stand, ganz trocken, einfach nur drauf gezeigt hat und du einfach nur dachtest, das ist das Größte überhaupt.
Genau, also wir hatten da gleich mehrere Storylines, die parallel liefen und die die WCW Nitro geprägt haben. Also die NWO-Geschichte lief eigentlich immer, auch die Wechsel zur NWO und dann auch hin und wieder von der NWO weg, die liefen eigentlich immer. Parallel dazu noch dieser Neuaufbau von Sting, der ja auch wirklich sehr, sehr mutig war, weil das ist eine komplette Drehung eigentlich von dem bunten Surfer-Boy hin zu dem, ja, dunklen, mysteriösen Sting. Übrigens, die Idee kam von Scott Hall, wenn ich mich nicht komplett täusche. Also die Idee für das Crow-Gimmick.
Aber euch gefallen, wie fandet ihr denn damals Sting? Also wie habt ihr das empfunden? Würde mich mal echt interessieren.
Ja, mega gut. Also das war halt eben, das war mysteriös, und also ich mochte Sting halt eben vorher schon, und natürlich deinen Lieblingscharakter dann auf einmal in so einer krassen Veränderung zu sehen, das macht dich auf jeden Fall neugierig. Und man wusste ja auch nicht genau, auf welcher Seite er steht, ne? Das hat ja lange gedauert, bis er dann wirklich mal aktiv geworden ist und sich für eine Seite entschieden hat. Das fand ich auch so interessant, ne? Er hat nicht geredet, der stand nur da und hat beobachtet lange Zeit, und bevor dann wirklich die erste Attacke gegen die NWO kam, hat das ja auch eine ganze Zeit lang gedauert. Also Shaggy, wie hast du das damals gesehen?
Ja, die Hintergrundgeschichte dazu war ja, dass, wie gesagt, die NWO hat ja angekündigt, dass Sting, euer, der WCW-Mann überhaupt schlechthin, das Gesicht der WCW, den haben wir jetzt auf unsere Seite geholt. Und seine Freunde, Lex Luger, Ric Flair, wie sie alle hießen, die haben Sting angesprochen. Sting, stimmt das jetzt? Bist du wirklich Teil der NWO? Das kann doch nicht sein. Und Sting war damals so enttäuscht, dass ihm niemand glaubte. Er sagte, nein, das ist nicht so. Und die NWO brachte ja damals einen falschen Sting mit zu einem Kampf.
Das war bei Fall Brawl.
Genau. Und dann, Luger hat es nicht gemerkt, dass ein falscher Sting ist, bis der richtige Sting kam und den falschen Sting, einen Scorpion Deathdrop verpasst hat und dann aber die Halle wieder verlassen hat. Und das war der Zeitpunkt, wo man Sting erstmal nicht mehr wiedergesehen hatte. Von dem Surfer Sting, der dann zu dem Zeitpunkt auch schon nicht mehr blond war, kurze braune Haare da, aber wurde dann mit der Zeit quasi ein paar Monate, es hat ein paar Monate gedauert oder mehrere Wochen, bis man Sting dann irgendwann oben in den Katakomben oder in den Dächern der Halle mal hat, mit seinem neuen Outfit gesehen hatte. Das war schon was ganz Besonderes. Und dann hat es ja auch erstmal noch eine Zeit gedauert, bis er überhaupt mal das erste Mal zum Ring kam. Und da war ja immer noch nicht klar, auf welcher Seite steht er jetzt. Weil er kam dann ja auch in Schwarz-Weiß zum Ring. Also das war schon echt was Besonderes. Ich fand ihn großartig. Ich fand, das war mein Lieblingsgimmick zu dem Zeitpunkt, definitiv.
Ja, es war halt auch, das war so ein krasser Kontrast, und zugleich auch, David hat es gerade eben schon gesagt, ne? Also das ist natürlich auch so eine Persönlichkeit, mit der kann man sich ja dann auch als Jugendlicher so ein bisschen identifizieren, also so zurückgezogen, der ist irgendwie ein bisschen ausgegrenzt gewesen, er war für sich, er ist von niemandem verstanden worden, irgendwie, ihm wurde nicht geglaubt,
das ist im Grunde so, wie es bei den meisten Wrestling-Fans ist, ja.
Ja, so ein bisschen schon, ja, böse ausgedrückt.
Das versteht keiner.
Aber man muss natürlich dazu sagen, dass nicht nur die NWO das Ding, man hat auch noch versucht, auch noch andere Talente aufzubauen. Dazu hat man auch gerade Nitro genutzt. Ich erinnere da nur an die Entwicklung, die ein Diamond Dallas Page genommen hat. Der ja wirklich so von einem absoluten Scheiß-Gimmick, also mit allem, was nicht im Nied- und Nagelfest ist, also wir haben es ja schon mal angesprochen, ne, mit Pelzmantel, Zigarre, Ringen und noch irgendwelchem anderen Kram zum Ring kam, und dann aber auch irgendwann so der Outlaw eigentlich geworden ist, der von der NWO umworben ist. Und ich weiß auch noch genau, als er zum ersten Mal, ich meine, das war Anfang des Jahres 1997, wo er das erste Mal das offensichtliche Angebot bekommen hat von der NWO und sich dann aber gegen die gewandt hat. Also wo er zuerst das T-Shirt genommen hat, sich es angezogen hat und dann aber, glaube ich, Scott Hall den Diamond Cutter verpasst hat. Und an diesem Moment kann ich mich noch ganz ausgezeichnet erinnern, weil ich da auch Gänsehaut gehabt habe, weil ich das in dem Moment so cool fand und weil DDP auch so ein Charakter gewesen ist, den man so geschickt geformt hat über die Zeit, dass es einfach so ein Aha-Moment gewesen ist. Und es hat sich dann quasi so eine kleine Rebellion gegen die NWO gebildet und die NWO hat eben dann auch Risse bekommen. Also durch die Attacken von Sting, der dann irgendwie im Januar dann zum ersten Mal wieder zurückgekommen ist, durch einen DDP und natürlich dann auch noch gegen ganz viele andere, die dann eben dazugekommen sind, hat man gemerkt, dass die NWO nicht ewig existieren wird. Trotzdem waren das aber Momente, die Nitro ganz besonders gemacht haben. Also ich kann mich da auch noch super gut dran erinnern.
Apropos besonders, was man auch noch sagen muss, jetzt von Charakteren abgesehen, was auch Nitro bot, was halt bei WWF nicht so war, war halt die Cruiserweight Division. Weil ganz ehrlich, also es war halt so, diese Storylines bei Nitro waren echt groß, aber was man halt auch sagen muss, die WCW hat wirklich daran gearbeitet, dass du in den Weekly-Sendungen wirklich verdammt gute Matches gesehen hast.
Klar, die haben Leute wie einen Rey Mysterio rübergeholt, einen Juventud Guerrero, Psicosis, Dean Malenko, Chris Benoit, Eddie Guerrero und wie sie nicht alle heißen. Also man hatte dann da eine unheimliche Talentfülle. Die hatten zwar nicht unbedingt immer die, wie soll man sagen, die geilsten Stories. Die gab es zwar dann auch, aber die haben hauptsächlich eigentlich im Ring abgeliefert und haben dann trotzdem eben auch diesen Status erlangt, dass sie eben auf lange Sicht eben dann auch hätten aufsteigen können. Das ist ja dann irgendwie nicht passiert aufgrund der Machtverhältnisse bei der WCW. Aber klar, die Cruiserweight Division war ein ganz wichtiger Teil, gerade auch, weil die Show war ja dann auch relativ lang für damalige Verhältnisse, ne? Und man hat auch dann eben diese Action gebraucht, die wir ja gerade eben schon bei dem Eric Bischoff-Prinzip irgendwie angesprochen haben, damit die Shows wirklich so funktionieren. Ja, und wenn wir gerade schon bei Cruiserweight sind, dann müssen wir auch irgendwie ein bisschen was über Chris Jericho sprechen, oder?
Ja, wie du gerade gesagt hast, man hat auf jeden Fall die besten Cruiserweights aus aller Welt irgendwie zusammengesucht und die haben sich an die WCW getroffen. Das war schon was ganz Besonderes. Während die Big Player natürlich das Gesicht der Sendung waren, im Main Event standen, waren aber die Cruiserweights sicherlich das Herz der Sendung, das kann man so sagen. Also ich habe mich immer auf die Cruiserweight-Matches gefreut. Und klar, hast du gesagt, die haben nicht so richtig Stories bekommen, bis dann ein Chris Jericho auftrat und sich die Stories einfach auch teilweise genommen hat. Das ist auch jemand, der das konnte.
Der hat das selber gemacht.
Das ist jemand, der es konnte. Und er hat auch gezeigt, dass man ruhig den Cruiserweights einfach auch größere Stories, mehr Zeit, besser platzierte Matches geben konnte. Und da erinnern wir uns ganz besonders an einen ganz, ganz großen Jericho-Moment. Vielleicht neben Scott Halls Debüt mein Lieblingsmoment bei Nitro. Wer von euch möchte davon erzählen?
Es gibt
ihr wisst, was ich meine, oder?
Ja, für mich gibt es zwei Momente.
Ja, da hat ja jeder einen. Ja, komm, dann mach ich. Du sprichst garantiert auf die Liste an, die auf ihr damals die Liste, aufgeschrieben
habt. Die Originalliste von Jericho.
Genau. Mit den 1004 Holds oder Moves. Das war nämlich dann damals in der Fehde mit Dean Malenko. Dean Malenko war ja der Man of the 1000 Holds. Und Jericho hat dann aber gesagt so, nein, ich bin besser als Dean Malenko. Und ich bin der Man of the 1004 Holds. Und dann gab es wirklich diese Geschichte, wo er dann eine Liste gehabt hat und sich in den Ring gestellt hat. Das haben wir übrigens auch schon mal in dem WCW-Podcast, den wir schon mal gemacht haben, habe ich das auch schon mal erzählt. Aber ich glaube, das ist so eine gute Geschichte, die kann man auch gern zweimal erzählen. Und hat dann eben die Liste vorgelesen und jede zweite Aktion, die er vorgelesen hat, war Armbar. So, wo er, da stand er wirklich an dem Ring so, Body Slam, Armbar, Leglock, Armbar. Und dann ging die Show in die Pause. Und nach der Pause stand er dann eben immer noch im Ring.
Aber man muss auch sagen, diese Liste war riesig, ne? Also das Papier, das war so lang,
ey. Ja, es war ja auch eine wunderschöne Schriftrolle. Nein, aber das ist halt ein legendäres Segment. Und Jericho hat ja damals schon gezeigt, dass er einfach unterhalten kann, dass er unheimlich kreativ ist. Und er hat sich ja da auch eigentlich komplett neu erfunden, ne? Und den Leuten war es eigentlich damals total egal, wie viel Zeit er da mit dem Segment einnimmt. Hat er auch in seiner Biografie geschrieben, wo sie gesagt haben, so, ja, mach ruhig, aber nicht zu lange, ne? Nicht zu lange, nee, alles gut, kein Problem, ne? Und dann ist er halt in den Ring gegangen. So, das kannst du dir halt nicht mehr leisten. So, David, die andere Geschichte, wolltest du dir auch noch erzählen?
Ja, mit dem Wrestler, zu dem wir sicher noch gleich kommen werden, ist halt mit Goldberg die Fehde. Weil genau. Ich finde, die ganze Fehde von Chris Jericho war so genial, weil im Grunde genommen hat er eine Fehde mit Goldberg gehabt, ohne dass Goldberg da war. Und er hat halt sich, obwohl es einfach so lächerlich war, selber gepusht. Und das war halt schon einzigartig. Also er hat halt wirklich halt gesagt von wegen, ja, Goldberg, komm raus. Er wusste genau, Goldberg ist nicht da, aber ist egal. Dadurch hat er gesagt, ja, 1-0 für mich und so weiter. Und er hat halt diesen unschlagbaren Goldberg im Grunde genommen so dargestellt, als wenn er gegen ihn gewonnen hätte und Co. Und das war... Ja, die Promos waren so kreativ und so unterhaltsam. Es gab dann Backstage-Segmente und Co. Das fand ich auch etwas ganz, ganz Großes, was Chris Jericho selber gemacht hat.
Ja, Jericho ist ja damals wirklich hervorgestochen, aber Chris Jericho wurde eben nicht gesehen vom Office. Also die haben ja gesagt, du bist zu klein, du gehörst da oben nicht hin, ne? Du darfst hier so ein bisschen TV-Title mitmischen und so, aber du darfst nicht oben im World-Title-Geschehen mitmischen, obwohl er halt eben, die Leute hatten Bock drauf, dass sie Goldberg gegen Jericho sehen, aber das ist eben nicht passiert. Tja.
Und dann gab es bei War das Mega-Debüt. Vor allem, Chris Jericho hat ja drauf verzichtet, er hat ja den Vertrag ja, er wollte ja so WWF rüber, also WWE jetzt mittlerweile. Und er hatte den ja gesagt und die haben gesagt, ja, hau doch ab, aber der Vertrag lief ja noch weiter. Also er durfte halt nicht antreten und er hat halt wirklich, das muss man halt ihn auch anrechnen, dass er halt gesagt hat, okay, jetzt mal scheiß auf die Kohle, sondern ich warte so lange, bis ich frei bin. Dadurch kam halt dieser Y2K-Countdown mit einem der großartigsten Debüts überhaupt und vor allen Dingen, muss man einfach sagen, das, was er die WCW nicht in ihm gesehen hat, hat WWE sofort erkannt. Und die haben ihn direkt gegen Swag gestellt. Und das war halt Impact sondergleichen, aber ja.
Aber er hatte danach auch große Probleme gehabt, bei WWE Fuß zu fassen, muss man ganz klar sagen.
Aber trotzdem, also das Debüt, ich gucke mir das so gerne super, an. Klar. Allein schon halt auch, wie die Crowd abgegangen ist. Da hattest du halt auch wirklich gemerkt, den haben sie nicht vergessen oder so. Und obwohl das halt so ein kleiner Typ war, die sind abgegangen wie sonst was. Aber ja, ich denke mal, wir kommen jetzt mal lieber bei vom kleinen Typ zum großen Typen, oder? Bei WCW.
Genau. Weil muss ja eigentlich dann zu Goldberg kommen. Wir haben ja auch schon hier im Podcast schon oft genug gegen Goldberg gesprochen. Goldberg war, muss man ganz klar so sagen, eigentlich der Star, den man den WCW in dieser Zeit gemacht hat. Und der einzige wirklich, wirklich große Star. Wir haben über Sting gesprochen, aber Sting war halt eben schon vorher da und war eigentlich schon vorher eines der Gesichter der Company. Er hat jetzt halt nur ein anderes Gesicht bekommen. Aber Goldberg ist während dieses Monday Night Wars quasi gewachsen von einem, ja, wie soll man sagen, einem gut durchtrainierten Footballspieler hin zum Popkultur-Icon, um es mal so zu sagen. Also wirklich auch zu einem ganz, ganz großen Namen und den haben wir ja nicht umsonst noch bei WrestleMania zuletzt gesehen.
Aber hier wieder Lob an Eric Bischoff, oder? Weil er hat halt, das ist ja richtig in der Dokumentation gesagt, als er Goldberg gesehen hat, hat er halt gesehen, okay, der Typ hat was. Obwohl er halt, er konnte ja noch nichts. Er war noch nicht wirklich im Training oder sonst was und Wrestling, aber er hat halt sofort erkannt, das muss man halt sagen, das hat halt nicht jeder Wrestler. Entweder hast du diese Ausstrahlung, diesen Look, dass du einfach sagst, okay, das ist ein Star oder nicht. Und bei Goldberg war einfach, wenn man ehrlich ist, der Typ, wenn du den zum ersten Mal gesehen hast, hast du nur gedacht, wow. Und Eric Bischoff hat einfach gesagt, okay, wir schmeißen den komplett ins kalte Wasser, was halt natürlich wrestlerisch katastrophal war. Aber die haben das so gut kaschiert und eigentlich total Banane, weil er hat nur zwei Moves gemacht, aber die Crowd hat Karten gekauft für richtig viel Geld, nur um diese zwei Moves zu sehen. Wie der einfach Leute zerstört hat. Du wolltest kein Wrestling-Match bei Goldberg sehen, du wolltest immer nur sehen, wie er Leute zerstört. Und so ging es mir zum Beispiel damals auch, wenn ich gerade zurückdenke. Wenn ich Fernseher angemacht habe und dann kam Goldberg, ich wollte kein Match sehen. Ich habe einfach nur grinsend da gesessen und habe nur gedacht, okay, jetzt ist der Nächste dran. Und dann kam halt die Idee mit diesem Rekord, wo die, ja, absolut irreal, also die haben halt gesagt, okay, jetzt hat er 20 Kämpfe gewonnen, 30 Kämpfe, 40, obwohl es einfach unmöglich war, zeitlich das zu schaffen, aber das war egal. Es gab plötzlich diesen Rekord, der immer größer und größer wurde und Goldberg wurde einfach gigantisch, obwohl er eigentlich nur Squash-Matches hatte.
Das ist absolut so, also Goldberg war ein Charakter, der was ganz Neues zu WCW Nitro mit dazu gebracht hat. Es war nämlich natürlich so ein Spektakel. Der kam rein, der hat Feuer gespuckt, der hat den Rauch eingeatmet, den Rauch wieder ausgespuckt. Dann gab es den Spear, den Jackhammer und das war's. Die Musik war darauf abgestimmt. So einen Charakter hattest du damals bei der WCW einfach nicht und die brauchtest du. Und das hat eben dann auch die Massen gezogen und da darf man da nicht vergessen, wie dann Goldberg am Ende dann auch seinen Titel gewonnen hat, nämlich in der, glaube ich, bis heute größten Crowd bei einer Wrestling-Veranstaltung, die kein Pay-Per-View ist oder kein WrestleMania ist, nämlich im Georgia Dome vor, ich glaube, über 40.000 Zuschauern.
Um die 40.000 zumindest oder fast 40.000 Zuschauer.
Fast 40.000.
Aber können wir,
und man muss...
Ja, okay, rede du zu Ende, Entschuldigung.
Nee, man muss halt dazu sagen, dass das eben keine gekauften Fans waren oder so, sondern das waren halt Leute, die wirklich ohne großartige Werbung, die sind da hingegangen und haben auf eine geile Show gewartet und haben die dann eben auch bekommen und dann gab es den Titelwechsel von Goldberg gegen, von Hogan zu Goldberg, so rum. Und das war damals eine Sensation, ne? Also da hat man da so gepusht und ja, ich fand das damals nicht so geil, weil ich fand Goldberg furchtbar, aber weiß gar nicht. Shaggy, wie hast du das damals gesehen? Wie warst du ein Goldberg-Fan?
Ich war ein Goldberg-Fan. Ich fand die Story super. Ich fand das war toll aufgebaut. Ich meine, es war jetzt nicht so, dass er ein paar Wochen lang gewonnen hat, sondern das war ja auch über Monate aufgebaut, diese Siegesserie.
Das stimmt.
Das hat man schon richtig gut gemacht. Und die Gegner wurden ja auch immer namhafter. Ich meine, am Anfang gab es ein paar Jobber, aber dann kamen so Leute wie Hugh Morris, ein William Regal, das waren alles dann Opfer von Goldberg im Laufe der Zeit. Und er wurde immer größer. Dann hat er sich mit der NWO angelegt, hat die einzelnen NWO-Mitglieder auch niedergemacht. Und dann gab es den groß aufgebauten Kampf gegen Hogan. Und das war was ganz Besonderes. Ist es nicht auch die WCW Nitro-Folge mit der meisten Einschaltquote, nicht sogar?
Jupp,
Auf jeden Fall
ja.
war das unglaubliches Match. Das gab es nicht im Pay-Per-View, wie es damals auch eigentlich typisch war, dass die ganz großen Matches bei Pay-Per-Views stattfinden. Nein, das gab es in der Nitro-Sendung. Und dort hat Goldberg unbesiegt seinen Titel geholt, seinen ersten World Title, und das war schon was Krasses. Alles, was danach kam, wie man danach mit Goldberg umgegangen ist, das hat sicherlich auch was mit dem Niedergang von Nitro zu tun. Aber der Weg zum World Title bis zu seiner ersten Niederlage, das war schon großartig. Ich fand das toll.
Ja, genau. Ich finde halt dieses Match Goldberg gegen Hogan um den Titel und diese Pay-Per-View-Ratings in dem Moment, das zeigt einfach, was das Problem bei der WCW war. Weil die Ratings, so stark sie auch waren, du hast ja gerade gesagt, okay, die starken Matches, die kommen eigentlich halt in Pay-Per-View normalerweise. Jein, bei der WCW eben nicht. Also die hatten halt immer ja dieses Gefühl, die wollten ja immer nur die Ratings hochhauen, aber bei den Pay-Per-Views selber waren halt nicht unbedingt die Matches, die du eigentlich erwarten würdest. Du hast halt wirklich Matches aufgebaut, die so groß waren wie jetzt hier Goldberg gegen Hogan. Das ist Money, also das ist einfach Geld. Du musst Geld verdienen. Und am meisten Geld kannst du halt verdienen durch ein Pay-Per-View. Aber die WCW hat immer verpasst, diese großen Momente in ein Pay-Per-View reinzustecken und den Leuten halt den Grund zu geben, schaltet den Pay-Per-View ein, bezahlt richtig viel Geld dafür, sondern die bekamen einfach das beste Zeugs großteils in den Weeklies. Und das war halt der große
Ja.
Kontrast zu WWF. Die haben halt das so gemacht. Die haben diese großen Konfrontationen, worauf halt alle gewartet haben und alle Bock hatten, in die Pay-Per-Views gesteckt und dadurch einfach finanziell, auch wenn die Ratings vielleicht noch teilweise schlechter waren als bei WCW zu der Zeit, aber die haben einfach viel mehr Geld gemacht.
Ja, also Eric Bischoff, das wurde ja auch oft thematisiert, war halt sehr auf die Ratings bezogen und war dann auch bereit, sowas, so ein Dream Match wie Goldberg gegen Hogan einfach mal zu opfern für den einen Moment und um diese Siegesserie, die mit der er sich ja gebrüstet hat, muss man ja ganz klar sagen. Ne? Also ich glaube, 84 Wochen lag die WCW in den Ratings vor der WWF und da muss man halt ganz klar sagen, das ist eine Riesenleistung gewesen und Eric Bischoff wollte diese Geschichte halt eben fortsetzen, einfach weil das für ihn wichtiger war und deswegen hat man das da eben auch einfach mal hier so rausgehauen. Dass man in dem Moment eben dann nicht so viel Geld damit verdient, ja, das sollte dann erst hinten raus ein Riesenproblem werden und natürlich auch die Art und Weise, wie man Goldberg aufgebaut hat, ist natürlich dann auch ein Problem geworden und vor allem, wie man dann eben ihm den Titel wieder entrissen hat. Auch das haben wir schon im anderen WCW-Podcast ja gesprochen. Eric Bischoff war da eben. Ich finde, dass man hat da schon langsam gemerkt, dass so langsam das Schiff WCW Nitro so eine ungute Richtung einschlägt. Ne? Das ging ja dann auch immer weiter. Also das ging ja dann auch diese Geschichten, dass das hat Eric Bischoff auch schon über Jahre davor gemacht. Diese Sachen mit, dass er während WCW Nitro die Ergebnisse von WWF verraten hat, ne? Also von Raw verraten hat. Also dass er dann wenig später einen Vince McMahon herausgefordert hat zu einem Kampf bei Slamboree. Ich finde, man hat das irgendwann zu sehr in den Weekly-Shows thematisiert, dass man im Konkurrenzkampf mit der WWF steckt und hat damit zugleich den Konkurrenten wieder interessant gemacht.
Ja, vor allem,
Ist das nur meine Interpretation oder?
nee, das Lustige ist ja, man muss ja sagen, als die WCW anfangs groß wurde, also immer größer wurde und auch stärker als die WWF, hat die WWF ja sehr stark auf die reagiert, hat ja auch eine eigene Comedy-Sendung reingehauen in die Weeklies, um halt sich lustig zu machen über die WCW und so. Also die haben halt da ganz klar ja, reagiert und je größer aber WWF wieder aufholte, desto weniger reagierten sie und desto mehr versuchte WCW aber zu agieren, um sie herauszulocken. Das hast du eigentlich gemerkt. Also, das ist im Grunde genommen derjenige, der am meisten versucht, zwanghaft eine Reaktion zu ziehen, da weißt du einfach, okay, das ist eigentlich derjenige, der unterlegen ist. Und das kristallisierte sich im Grunde genommen im Verlauf halt umgekehrt immer mehr heraus.
Ja, es gab halt viele Fehler, die dann da gemacht worden sind. Man hat auch, was mir halt auch, mir ging auch irgendwann diese Rolle des Eric Bischoff auf den Keks. Das war auch mein Problem. Also,
Du meinst
der sich ja dann.
mit seiner Krone und der Harley immer?
Genau das zum Beispiel, ne? Oder der hat sich ja dann selber auf die Seite der NWO geturnt quasi. Was sich auch einfach daran lag, es wurde auch immer gesagt, dass er halt gerne jemand ist, der gerne mit großen Jungs abhängt und Zigarren raucht. Das glaube ich sogar. Es ist immer. gerade in solchen Rollen ist man natürlich gerne dann in der Position, wo wirklich das Spotlight komplett auf sich selber ist, anstatt irgendwie die Dresche zu kassieren. Diese Arroganz, die kam dann, glaube ich, einfach irgendwann aus ihm heraus und ich glaube, die konnte er dann irgendwann nicht mehr zurückhalten. Shaggy, wie hast du gerade in diesem, also 98, finde ich, ist die Zeit, wo man auch als Zuschauer gemerkt hat, dass bei der WCW ganz viel schief läuft und dass auch gerade in Eric Bischoff vielleicht auch überfordert ist mit dem Monster, was er selber aufgebaut hat. Also, wie hast du damals noch die Nitro-Sendung gesehen? Oder hast du die überhaupt noch gesehen? Fragen wir mal so.
Ich habe damals noch die Nitro-Sendung gesehen, natürlich, aber man hat schon gemerkt, es ist einfach irgendwie insgesamt nicht mehr das, was es mal war. Es ist nicht mehr so das Besondere, es dreht sich irgendwie fast alles nur um die NWO. Das war auch die Zeit, wo es dann verschiedene NWO-Gruppierungen nach und nach gab. Das war die Zeit, wo ich es schon angesprochen habe, wo dann auch Goldberg durch diesen Taser von Scott Hall seinen Titel an Kevin Nash verloren hatte.
Bestand nicht eigentlich die NWO irgendwann aus über 30 Leuten? Die wurde ja immer riesiger,
Zumindest,
eigentlich war
genau,
die
es
NWO ja größer
wurden,
als der WCW-Roster.
das war auch dann die Zeit, wo es dann die NWO sich gesplittet hat, den Wolfpack NWO und dann die Hollywood NWO und sowas. Da waren dann Leute wie Scott Norton, was nicht auch Michael Wall Street, also Mike Rotundo, so Leute waren dann irgendwie dabei, Horace Hogan und so.
Stevie
Also
Ray,
Stevie Ray ja dann sogar,
Dings,
das
Entschuldigung.
Virtual war immer noch dabei, Stevie Ray war das war ja dann noch später mit, ja, das war nur die B-NWO dann sogar noch und
Genau.
ja, es war nicht mehr so das. Und man hat gemerkt, die WWF wurde damals einfach cooler mit den Charakteren wie Steve Austin, und The Rock. Das war einfach auch dann wieder was anderes. Der D-Generation X, das war dann einfach, die coolen Leute waren dann plötzlich nicht mehr in der WCW, obwohl es immer noch die gleichen waren wie damals, die man vor ein paar Monaten noch cool fand. Die coolen Leute waren dann in der WWE. Und dann hat sich dann auch wieder mehr dem anderen Projekt zugewandt. Und dann hat die WCW auch ganz viele Fehler gemacht. Ganz viele Storylines, die einfach nicht toll waren. Da gab es nicht auch dieses KISS-Konzert. Die Band The KISS
Ja,
ist
das schlechteste
aufgetreten.
Rating aller Zeiten.
Das war der Main Event einer Nitro-Sendung. Und das Debüt vom KISS-Demon, auch ein ganz spannender Charakter, den man nicht gebraucht hätte.
Ich
Es
finde, noch
gab die
schlimmer ist eigentlich Bret Hart. Weil
Bret Hart,
das
genau,
ist
was sie
das
dann
so
rübernehmen.
Paradebeispiel, was die falsch gemacht haben.
Aber die hatten noch schlechte Gimmicks. Lass uns erstmal kurz auf die schlechten Gimmicks eingehen. Die hatten oder schlechte Geschichten. Die hatten auch diese Geschichte mit Rick Steiner und Chucky, der Mörderpuppe. Da gab es auch ein Segment, was ganz, ganz schlimm war, wo ein Chucky, den man aus den Horrorfilmen kennt, diese Puppe, sich einfach über Rick Steiner, über einen gestandenen Wrestler Rick Steiner mehrfach lustig macht. Es gab die Judy Bagwell on a Pole-Match, war das nicht so, auch mit Rick Steiner gegen Buff Bagwell und mit Buff Bagwells Mutter
Das war
und
Canyon. Canyon
oh,
und
es war
Buff Bagwell.
Canyon. Genau, es war Canyon, stimmt. Also
Es
da
gab
gab es
auch,
so,
es
es
gab
gab
da
so viele,
genug, auf jeden
genau.
Fall. Also da müssen wir auch mal sowas, wir haben gerade schon gesagt, ne, man ist immer auf der unterlegenen Seite, wenn man versucht, den anderen zu imitieren oder zu verarschen. Als dann Ed Ferrera zum Beispiel, dann, das ist dann schon ein ganzes Stück später, das ist dann hinten dran, aber als er dann versucht hat, einen Jim Ross als Oklahoma nachzumachen, hast du ein Problem. Ein Ric Flair wurde von einem Eric Bischoff einfach boykottiert und komplett sabotiert einfach und hat in lächerlichsten Geschichten irgendwie da sich herumschlagen müssen. Also, dass er in der Klapse gewesen ist, dann hat er einen Herzinfarkt bekommen und es gab auch irgendwann dieses geniale Segment, was wirklich dann ein Höhepunkt war, das ist dann noch Ende 98, wo er dann einmal komplett, also Ric Flair einmal komplett im Ring durchgedreht ist und dann quasi nur in Boxershorts dann im Ring gestanden hat. Ric Flair kann das, aber man hat eben dann schon gemerkt, dass da sehr, sehr viele Fehler nach hinten rausgegangen sind und das dann, darunter hat auch Nitro gelitten, das muss man ganz klar so sagen. Also, ich weiß, dass dann irgendwann, es muss irgendwann so 99 gewesen sein. Gab es da noch irgendwann den Punkt für mich, wo ich gesagt habe: so, boah, jetzt wird es aber echt anstrengend, aber ich habe es trotzdem immer weitergeschaut. Also, wie war das bei euch, David? Hast du damals immer noch die WCW geschaut, wirklich, als es dann, wo man auch als Zuschauer gemerkt hat, dass es ein Bach runtergeht?
Jein. Also ich habe immer sporadischer reingeschaut. Wo ich nochmal richtig eingeschaltet hatte, war halt, als Bret Hart rüberkam. Und
Das war ja
ja.
früh, das war ja viel früher, das ist ja
Ja, mein,
97 gewesen.
dann hatte er halt noch die Fehde gegen Goldberg.
Genau.
Die war noch nett, bis auf das Ende halt natürlich. Das war nicht nett. Aber so in dem Moment, so, ja, ich würde sagen, so ab Mitte 99 war bei mir so echt die Luft raus. Das war auch einfach, es wirkte nicht mehr cool. Es wirkte halt eher, ja. Immer dasselbe, immer dasselbe. Und wir versuchen quasi das, was wir früher gemacht haben, nochmal. Und es war einfach nicht frisch. Und du hattest halt einfach bei der WWF genau das Gegenteil. Es war alles frisch. Es gab plötzlich Sachen, die hast du vorher noch nicht gesehen. Überraschende Sachen, unterhaltsame, beeindruckende Matches und Co. War alles dabei. Und bei der WCW war einfach dieses, ja, immer immer das Gleiche. Du hast einfach das bekommen, was du auch in der Woche davor gesehen hast, und es war halt immer chaotischer. Und ja, es fehlten einfach auch die Storylines, die Spannung innerhalb, dass du dich halt ja daran binden kannst. Man hat ja auch gemerkt, die NWO blähte, wurde ja immer weiter aufgebläht und die Crowd turnt halt auch mal mehr dagegen. Und du merkst halt einfach auch als Zuschauer, wenn du halt Wrestling guckst und die Crowd buht Leute aus oder findet halt das und das schlecht oder reagiert gar nicht mehr im Vergleich zu früher, dann merkst du auch als Zuschauer einfach, irgendwas stimmt da nicht, und dann, das fehlt dir dann auch, gerade wenn du halt das Gegenteil hast bei der WWF, wo die Leute komplett ausgerastet sind und eigentlich immer mehr abgegangen sind und mehr.
Ja, also ich habe es immer weiter geschaut, muss ich dazu sagen. Nicht mehr mit ganz so viel Freude, aber ich habe das immer durchgeschaut. Shaggy, wie war das denn damals bei dir als, als alter WCW-Fan der ersten Stunde? Bist du dabei geblieben bis zum bitteren Ende oder bist du irgendwann auch rausgegangen?
Ich bin auch dabei geblieben. Ich habe es auch geschaut. Auch nicht mehr mit der gleichen Freude, die ich vorher hatte. Aber es ist ja nicht so, dass alles schlecht war. Es waren ja auch noch schöne Momente dabei. Aber es waren halt auch einfach viele schlechte Momente, auch viele peinliche Momente einfach dabei. Und man, weiß nicht, man war nicht mehr so stolz, die WCW zu schauen, aber man hat es trotzdem noch geschaut, weil es einfach auch noch gute Matches und gute Ideen gab. Ganz schlechte
fandest
Ideen.
Fandest du das denn eigentlich gut, als die ganzen Stars plötzlich kamen? Also die
ganz am Anfang? Stars,
nee, es kam ja irgendwann, kam ja Dennis Rodman dazu und Co. Und dann halt, noch, wie hieß der andere, der mit DDP gekämpft hat?
Karl Malone.
Karl Malone. Dann kam halt der Super-GAU mit David Arquette halt, ein Schauspieler, der auch noch Champion wurde. Wie fandest du das denn? Also ich fand das katastrophal, als die alle dazu kamen.
Ja, also die David Arquette-Geschichte ist natürlich kein Highlight für die Geschichte, aber so ein Match, ich meine, ich hatte nichts gegen das Match von Dennis Rodman und Karl Malone, das hat sehr viel für Schlagzeilen, auch in Deutschland sogar, gesorgt. Das bringt einfach PR, sowas gehört auch heute noch einfach dazu. Klar ist es nicht das beste Match der WCW-Geschichte gewesen, aber auch mit Rodman als Mitglied der NWO, das war ja schon irgendwie cool.
Das hat ja auch irgendwie gepasst, finde ich, von der Attitüde her.
Total. Was gar nicht gepasst hat in die Zeit, es war auch Ende 98, war die großartig angelegte Story und das Debüt um den Ultimate Warrior bei der WCW. Das ist auch tatsächlich etwas, was man lieber vergessen sollte.
Seine Anfangspromo war vor allen Dingen wunderschön, oder? Die gefühlt 4 Stunden ging.
Same Warrior Time, same Warrior Channel und so.
Das beste Stable in der Geschichte der WCW war die One Warrior Nation.
Die bestand aus dem Warrior und Horace Hogan, oder?
Nee, ich glaube, es war tatsächlich Ed Leslie.
Stimmt, es war Ed Leslie. Stimmt, Horace Hogan, war der nicht später dabei?
Das weiß ich nicht. Horace Hogan der war auf jeden Fall in der B-Gruppe der NWO.
Du hast recht, aber ich war ehrlich, aber das ist auch bezeichnet. Die WCW hatte so viele Talente bei sich, aber da gab es einen Main-Event-Kampf zwischen Ultimate Warrior, Hulk Hogan, die halt beide echt fast schon Rentneralter hatten, und das letzte Match, worauf die sich ja irgendwie immer bezogen, lag ja auch 10, 12 Jahre zurück schon. Also das ist schon, also da habe ich auch wirklich abgeschaltet. Das war auch nichts mehr für mich, obwohl ich halt früher WrestleMania 6 geguckt habe, aber das war einfach vom Gefühl her so, warum immer die alten Säcke oben, weißt du? Da fehlt einfach was. Es kam halt wenig Neues hinterher, sondern es waren halt immer dieselben oben, genau wie halt Kevin Nash und Scott Hall, die stagnierten ja alle wie sonst was. Und wir durften halt immer in diesem Titelgeschehen mitmischen. Das war halt, ja, das fand ich als extrem störend, dass halt immer dieselben Leute da mitmischen durften.
Ja, also gerade diese Geschichte um da nochmal, also Hogan gegen den Warrior war eigentlich um irgendeinen Titel. Es war auch kein Hauptkampf, meine ich. Das war beim Halloween Havoc 99, wenn ich mir jetzt nicht komplett vertue. Und ich meine, der Hauptkampf war Goldberg gegen DDP, aber nagel mich nicht drauf fest. Aber
ein Main-Event-Kampf ist
ja nicht. Ja, aber das war einer der schlechtesten Kämpfe der Pay-Per-View-Geschichte, das muss man halt ganz klar so sagen. Und der Charakter des Ultimate Warriors war halt auch komplett im Eimer hier. Also, dass er da als Gruselgestalt bei Hulk Hogan irgendwo im Spiegel aufgetaucht ist und all so ein Blödsinn. Ganz furchtbarer Bullshit einfach. Und das sag ich als leidenschaftlicher Warrior-Fan damals. Das war der größte Mist überhaupt. Und wenn man sich heute den Kampf anguckt, da hast du das Gefühl, da stehen zwei Leute im Ring, die noch nie ein Match zuvor bestritten haben. Ganz, ganz grauenhaft. Und ja, also das ist ja letztlich auch der WCW zum Verhängnis geworden, dass man diesen Generationsschnitt, den WWE ja wirklich dann auch 94, 95 fast bitter bezahlt hätte, dass man diesen Generationsschnitt einfach zu spät gemacht hat und dann auch noch teilweise mit Leuten probiert hat, irgendwas Neues aufzubauen, die eigentlich keinen interessieren. Also wenn ich dann so weitergehe, wie gesagt, wir waren jetzt gerade 99, wenn du dann so weitergehst bis 2000, wenn du halt Leute wie einen Jeff Jarrett und einen Sid im Main Event hast oder vielleicht auch einen Scott Steiner, das waren alles keine Leute, wegen denen du Pay-Per-Views gekauft hast. Also Goldberg war damals als Charakter kaputt, Bret Hart war ohnehin kaputt, alle anderen sind irgendwie rübergegangen, also Chris Benoit, Eddie Guerrero, Dean Malenko und Perry Saturn sind ja dann beim großen Exodus rüber zu WWE gewechselt. Das waren einfach Zeiten, da hat man dann als Zuschauer gemerkt, so okay, hier läuft irgendwas überhaupt nicht rund und die Pay-Per-View-Cards waren dann auch wild zusammengewürfelt. Man hat immer das Gefühl gehabt, du hast auf der einen Seite so Leute, die theoretisch was könnten, wenn die mehr Zeit hätten und dann hast du Leute gehabt, die so irgendwie oben drüber waren, dass es eben dann keinen Spaß mehr gemacht hat. Also
Ich finde, was du auch gemerkt hast, ich weiß nicht, ob es euch auch so ging, es fühlte sich unprofessionell an. Also
ja, das
klar,
ist so.
spätestens als Vince Russo da seine Promo gehalten hat mit dem ja, Jeff Jarrett gegen Hulk Hogan.
Genau, Bash at the Beach 2000.
Genau, also aber selbst schon vorher, es war ja immer irgendwie, es wirkte alles immer chaotischer und halt unprofessioneller. Also ich finde schon, dass du das als Zuschauer irgendwie merkst, wenn irgendwie was professionell ist oder halt komplett unprofessionell ist und dass sie halt auch ja irgendwie in Anführungszeichen drauf scheißen, dass es jetzt halt gerade unprofessionell ist, weil einfach das Ego wichtiger ist. Und so fühlte sich halt die WCW am Ende einfach an.
Es lag ja auch an den ganzen Wechseln, auch hinter den Kulissen. Ich meine, dann war plötzlich Vince Russo da, der das Sagen hatte. Der hat das ja aber nicht durchgesetzt. Kam nicht auch Kevin Sullivan kurzzeitig wieder zurück. Dann war Vince Russo plötzlich wieder da. Dann war ein Eric Bischoff wieder da. Also das ging einfach hin und her. Und es war einfach kein roter Faden mehr in den Geschichten. Was ich dann aber nochmal ganz interessant fand, war als diese Geschichte von der New Blood, war das New Blood gegen die alten Stars? Das fand ich
Ja.
nochmal eine ganz interessante Fehde, wo dann die jungen Stars, auch viele, die aus dem WCW Powerplant rauskamen, quasi gegen die Altstars eingesetzt wurden. Das war noch eine ganz interessante Geschichte. Ein Kidman gegen einen Hogan und so weiter. Das war schon.
Das war furchtbar.
Das war das Furchtbare von dem Ganzen, das stimmt, aber lag an Hogan. Aber es waren auf jeden Fall interessante Fehden auch dabei. Das war
Ja,
schon
aber
was anderes.
da hat es mich aber auch mal irritiert, dass die quasi versucht haben, mit den neuen Leuten die alten Gimmicks zu imitieren. So, das hat mich halt so irre gemacht, dass die nichts geschafft haben, den jungen Leuten einen eigenen Stempel aufzudrücken, sondern du irgendwie immer wieder Charaktere gehabt hast, die sich irgendwie gedoppelt haben, weil es irgendwie langweilig war. Und man hat es nie geschafft, in irgendeiner Form wirklich einen neuen Star aufzubauen. Selbst ein Booker T zum Beispiel, der ja dann als neuer Champion, als People's Champion, dann ja auch irgendwie nach oben gedrückt worden ist, so zwangsläufig, der hatte für mich nie den Star-Appeal gehabt, dass der da ganz oben stehen kann. Und bis heute verstehe ich nicht genau, warum Booker T jemals eine große Nummer im Wrestling gewesen ist.
Ah, doch. Also, ich habe mich damals gefreut und ich fand den damals schon im Tag Team super.
Ich fand den total furchtbar. Ich finde ihn auch heute noch. Ich fand Booker T ist für mich einer der langweiligsten Wrestler, die ich jemals gesehen habe. Stille.
Ich muss auch kurz nachdenken. Also, ich bin ja auch wirklich alles andere als ein Booker T-Fan. Also, so als Kommentator geht er halt gar nicht. Ich fand, es war ein netter Versuch, ihn irgendwie so dort als Main-Event-Player einzusetzen, aber der hat für mich auch nicht wirklich funktioniert. Die einzige Zeit, in der für mich als Main Eventer funktionierte, war dann später als King Booker eine kurze Zeit mit in der WWF dann damals auch. Und die
Ja.
andere unterhaltsame Zeit von Booker fand ich im Tag Team mit Goldust. Aber ansonsten war halt Booker für mich auch kein Wrestler, den ich mir dann gerne angeschaut hätte. Er war ein guter Wrestler, er hat ein bisschen Charisma, aber auch nicht das. Er war nicht der Star, den viele in ihm damals gesehen haben.
Ich habe
Besonders
ihn
ein
letztens noch, entschuldige, dass ich da reinfalle, ich habe ihn letztens noch, weil sonst vergesse ich den Gedanken gleich. Ich habe ihn letztens noch als GI Bro bei den Misfits in Action gesehen. In irgendeinem
Großartig.
alten Pay-Per-View von der WCW, wo er dann, wo sein Bruder Stevie Ray ihm die Namensrechte abgenommen hat und er dann, glaube ich, zu Pop Goes the Weasel oder sonst irgendwas, ich weiß nicht mehr, ich nagel mich nicht auf den Namen fest, aber zu irgendeinem Kinderlied halt in den Ring kommen musste und all so ein Blödsinn. Also, ah, nee, also
Das war eine
Booker
schlimme Zeit,
T.
genau, Booker T. Und Stevie Ray aber auch. Stevie Ray ist ja dann noch der noch weniger talentierte der
Ja.
Harlemi-Brüder.
Und nicht zu vergessen, dass Ahmed Johnson auch mal bei der WCW war.
Stimmt, das war in der Neuauflage von Harlemi, hießen nicht auch Harlemi 2000 oder irgendwie sowas.
Ja, weil Big T so schwer war wie 2000 Pfund oder so damals. Ich
Auch ganz
weiß es nicht.
schrecklich. Aber Stevie Ray darf man nicht vergessen, der war auch tatsächlich mal Anführer der NWO. Ja? Also der ist NWO-B-Teams zwar. Aber er war Anführer der NWO. Also ich meine, oder die ganzen Gimmicks, die du angesprochen hast, die Misfits in Action, das war auch ein seltsames Gimmick. Da hat man auch ein paar mit Karl zusammengetan und hat ihnen lustige Soldatenklamotten gegeben.
Und lustige Namen vor allem. Hugh
Und
Morris
lustige
hieß dann
Namen.
auf einmal Hugh G. Rection.
Ja, Huge, ja, das ist eine Anlehnung an Huge Erection, na klar.
Ja, natürlich, was liegt näher, als so jemanden, als einen Wrestlernamen so zu
Dann
geben?
gab es noch Lash LaRue auch noch im Team. Ich weiß gar nicht mehr, wer hieß.
Corporal
Corporal
Cajun.
Cajun.
Und
Die einzige
Sergeant
Inter
AWOL.
Sergeant AWOL, genau. Der einzige interessante Charakter war natürlich Major Guns.
Ich dachte, Lieutenant Loco.
Lieutenant Loco, stimmt, das war Chavo. Chavo war
Chavo
das.
Guerrero, ja.
Und dann später gab es noch die Misfits. Nach den Misfits gab es noch die Filthy Animals und Free Count. Also es gab doch schon interessante Sachen und aber auch schlechte. Also ich weiß nicht, was ich sagen soll. Es passierte einfach zu viel und es waren, wie gesagt, es waren coole Momente, es waren lustige Gimmicks, es war aber auch sehr, sehr viel Schrott dann am Ende dabei.
Ja, wenn dann die Insane Clown Posse irgendwie da ihre Runden dreht, dann weiß man, dass irgendwas nicht stimmt. Nein, es gab leider, das muss man ja so sagen, also es gab auch gerade gegen Ende der WCW, gab es dann auch wiederum viele Talente, die sich dabei WCW Nitro auch nochmal fast einen Namen hätten machen können, wenn der Laden nicht dann irgendwann dicht gemacht hätte. Also man hat auch so jemanden gesehen, wie zum Beispiel einen jungen Shane Helms, der da auf einem on a rise war, also sich da langsam entwickelt hat. Man hat Leute gesehen, wie ein AJ Styles war damals noch dabei, ne? Also man hat, da wäre durchaus noch Nährboden gewesen, aber dann letztlich, um die Geschichte hier mal so langsam Richtung Finale zu lenken, hat ja dann WCW Nitro am 26. März 2001, stimmt gar nicht, ich muss noch ganz kurz noch was erzählen, bevor wir es vergessen, diese Geschichte mit dem, was Eric Bischoff noch für Fehler gemacht hat, da muss ich noch eine Sache ergänzen, weil ansonsten schreibt uns das garantiert jemand. Man darf natürlich auch nicht diese ganze Sache mit dem Vorwegnehmen von Ergebnissen vergessen und dann auch diesen großen Fehler mit der Mankind-Geschichte. Also als Mankind Champion geworden ist, zum ersten Mal, und als dann Eric Bischoff halt eben gesagt hat, so, ja, hier, das wird ja ordentlich mal ein paar Leute begeistern können, ja, und dann hat
Beste
man,
Eigentor aller Zeiten.
genau, und dann hat man auf einmal merken können, wie von Nitro zu Raw, doch wirklich dann eine große Anzahl an Zuschauern von Nitro zu Raw gesprungen sind.
War das nicht sogar 500.000 oder
Ich glaube,
600.000?
500, ja, so um die 500.000 waren es damals.
Muss man sich mal einfach ein Bild vorstellen. Eine halbe Million sagt einfach, okay, wir schalten um.
Ja, großer Fehler.
Manche Tricks funktionieren halt nicht, ne? Und letztlich ist es dann auch so in der Summe, wenn man zu viele Fehler macht, dazu noch diese Unprofessionalität und auch natürlich auch diese ganzen Geschichten mit der Creative Control, die noch mit dazu kamen, von den einzelnen Superstars, wo einer sagte, wo jeder quasi über seinen Charakter bestimmen durfte, das ist eben immer sehr kompliziert, wenn da zu viel Einflussnahme der Wrestler mit dazu kommt. Aber
Aber Ed,
was wir
Olaf,
trotzdem.
ganz kurz, etwa zur gleichen Zeit, wo damals auch dieses Mankind-Ergebnis gesagt wurde und die Leute umgeschaltet haben, war ja auch die Zeit des Fingerpokes of Doom.
Ja.
Und das war ja quasi auch der Fingerpoke of Doom für das Ende der WCW, so wie sie vorher war. Und
Ja.
das ist sicherlich auch ein wichtiger Eckpfeiler des Endes der WCW.
Ja, und auch von WCW Nitro, das war nicht der endgültig der Grund, weshalb du eigentlich die gesamte Show fast nicht mehr ernst nehmen konntest, ne? Also,
Und was wir trotzdem sagen müssen, also so schlecht es endete, in der Hochzeit, Wrestling hat noch nie so viel Zuschauer gehabt. Wenn wir einfach bedenken, okay, heute hatten eine War-Sendung ein Rating von 2.0 und damals hatten irgendwie beide zeitgleich im selben Moment ein 6er-Rating.
ja.
Das kann man sich einfach bildhaft nicht vorstellen, wie gigantisch groß Wrestling damals war. Es war halt wirklich absoluter Mainstream. Es war halt nicht wie heute, du bist Wrestling-Fan, ja, nein, sondern einfach jeder hat's geguckt und du hast auf der Straße halt gesehen, die Leute haben die ganzen Kleidung getragen. Es wurde Geld gemacht wie Heu und es war einfach so ein großes Thema in jeder Show, in jeder Sendung, in der ganzen Welt. Wrestling war noch nie so groß und das muss man einfach auch sagen, dazu hat halt Naito einfach einen Riesenteil dazu beigetragen.
Absolut. Ich meine, ohne Konkurrenz entstehen keine Innovationen und ohne diese ganzen merkwürdigen Verstrickungen. Wir haben das ja schon ein paar Mal so erwähnt, wie merkwürdig dann doch irgendwie das Wrestling so spielt. Also egal, ob es jetzt, wie wir es heute darüber gesprochen haben, wie ein Eric Bischoff an die Macht kommt, auch wie dann zum Beispiel ein Steve Austin bei der WWE im Endeffekt gelandet ist und wie er dann seinen Charakter gefunden hat. Das sind ja alles merkwürdige Wege, ne? Aber letztlich hat das eben alles. Es war so eine magische Fügung, um es einfach mal so zu sagen, dass es das alles so gepasst hat, dass wir dann zwischen 96 und, sage ich mal, 99 auf jeden Fall die wahrscheinlich beste Zeit gehabt haben, um ein Wrestling-Fan zu sein. Und David, du hast es gerade gesagt, ne? Du hast da wirklich drauf gewartet, dass das Wrestling anfängt, weißt du, und dass es losgeht und dass du wieder über irgendwas Neues erlebst, weil es war jede Woche was Neues. Das war ja auch so ein bisschen Car Crash TV teilweise, wo du einfach mit Sachen zugeballert worden bist und du bist am nächsten Tag in eine Schule gegangen oder was weiß ich, also an einen Arbeitsplatz und du hattest sofort irgendwas, was du reden konntest. Hey, hier hast du das, hast du Goldberg gesehen? Hey, hast du Steve Austin gesehen? Hast du den und den gesehen? Das war einfach eine coole Zeit, um Wrestling-Fan zu sein. Und ohne WCW Nitro hätte es auch jetzt diese Evolution, die es bei WWE damals gegeben hat, in dieser Form nie so gegeben. Das muss man sich auch mal ganz klar so wegstecken. Shaggy, wie hast du die letzte Folge wahrgenommen von WCW Nitro am 26. März 2001? Hast du geweint?
Ich konnte mir die Tränen noch zurückhalten. Ich habe nicht geweint, aber ich war schon, also ich war nicht glücklich darüber. Ich fand es aber dann auch irgendwie cool, als man dann schon mit, man hat ja im Vorfeld auch gehört, dass Vince McMahon und die WCW aufgekauft hatte. Das wusste man ja vor der letzten Folge, wusste man das ja schon. Ich fand, das war was, das fand ich dann irgendwie krass. Ich dachte, wie geht's da jetzt bloß weiter? Und habe mich dann sehr auf die letzte Folge gefreut. Und die lief ja dann parallel auch. Es gab ja dann auch in der letzten Nitro-Folge auch Einblendungen in die aktuelle WWF-Sendung und mehrere Einblendungen und Interviewsegmente mit Vince McMahon. Und das fand ich schon super interessant. Das war schon ganz, ganz cool gemacht. Auch so, was ich auch echt schön fand, worüber ich mich sehr gefreut habe, war natürlich auch der letzte Kampf zwischen Sting und Flair. Dass quasi die beiden Stars der alten WCW, die über die Jahre auch bei der WCW geblieben sind, auch tatsächlich das letzte Match haben dürfen. Das fand ich passend. Fand ich schön.
Ja. Das hat auf jeden Fall auch sehr gut gepasst, einfach, dass die beiden größten Stars hier noch den Schlusspunkt quasi auf dieser WCW-Symphonie, auch wenn sie teilweise ein bisschen schief geklungen hat, setzen durften. Ja, die goldene Frage ist jetzt hier, vermisst ihr eigentlich WCW Nitro, David? Und nicht den Monday Night War, weil das, die Frage habe ich dir schon mal gestellt, aber vermisst du WCW Nitro?
Nein. Also das Problem ist einfach, wenn ich an WCW Nitro denke, denke ich an eine kurze Phase, also relativ im Gesamten zu sehen, die sehr cool war, aber auch sehr ein langer Weg, der immer weiter nach unten ging und so viele Fehler und so viele Egos. Nein, ich vermisse Nitro nicht. Was ich vermisse, ja, sorry, muss ich halt sagen, einen starken Konkurrenten zur WWE, weil das war echt die beste Zeit, Wrestling-Fan zu sein, ohne Scheiße. Das kann man sich halt heutzutage, wenn das jetzt jemand hört, der halt nicht das live erlebt hat, der kann sich das nicht vorstellen, wie groß Wrestling damals war. Wie präsent es war. Klar, das vermisse ich. Nitro aber nicht, weil ich finde einfach, es war am Ende und auch über große Phasen weg halt nicht so eine gute Show, dass man sagt, ja, das brauche ich jetzt immer noch.
Shaggy, wir haben vom Tobias die Frage eingeschickt bekommen, was muss man denn aus den WCW-Zeiten gesehen haben?
Darf ich kurz die Frage von davor auch nochmal beantworten? Weil nein. Das finde ich jetzt.
Wollte ich gerade sagen, es ist unfair, nur einzufragen.
Finde ich ja, jetzt gut, nämlich ganz spannend. Shaggy, was vermisst du die WCW? Vermisst du WCW Monday Nitro?
Das Spannende daran ist nämlich, dass ich dir vor 2 Stunden eine ganz andere Antwort gegeben hätte. Ich hätte vor 2 Stunden hätte ich noch gesagt, nein, ich vermisse das nicht. Und jetzt so nach der Zeit, wo wir darüber geredet haben, merke ich einfach, was für besondere Momente da einfach waren. Und unterm Strich finde ich, dass da auf jeden Fall viel mehr gute Sachen da waren als schlechte Sachen und auch viel mehr Wrestling-historisch wichtige Dinge da passiert sind, als jetzt wirklich negative Sachen passiert sind. Ich vermisse WCW Monday Nitro und werde mich, wenn ich mal Zeit haben sollte, sicherlich mal hinsetzen und mir noch ein paar alte Nitro-Folgen anschauen. Darauf freue ich mich. Also das finde ich, ich vermisse es jetzt richtig, Olaf.
Also ich muss ja sagen, ich bin ja auch, also ich mache ja hier immer die Themen und so und ich bin ja dann auch jemand, der sich gerade abends dann nochmal hinsetzt und sich dann auch gerne nochmal ein WCW-Event anschaut. Nicht unbedingt die Nitros, aber halt so einen Pay-Per-View oder so schaue ich mir dann schon ganz gerne an. Aber Shaggy, nachdem du dich jetzt so geschickt drumherum geschlängelt hast, was würdest du denn jemandem empfehlen, der nochmal so ein bisschen die WCW-Zeiten nachholen möchte? Geht das überhaupt?
Ja, es ist natürlich, man ist nicht mehr mit dem gleichen Gefühl dann dabei, wenn man das jetzt nachholen würde, weil man die Geschichte ja im Grunde kennt. Aber es gibt viele Sachen, die man da definitiv empfehlen könnte. Es gibt gute Matches, die man auf jeden Fall empfehlen sollte. Zum einen, ganz wichtiges Match, was wir gar nicht erwähnt haben, ist eines der besten Matches der Nitro-Geschichte, ist sicherlich das Owen Hart Tribute Match zwischen Bret Hart und Chris Benoit. Das war kurz nach Owens Tod. Bret Hart war schon, war damals bei der WCW. Nicht, wie wir erwähnt haben, sicherlich nicht gut eingesetzt, aber er war ein Wrestler, den man geliebt hat und der ein großartiger Wrestler war. Und mit einem Benoit, das war ein wahnsinniges Match. Also ich habe das geliebt. Das ist ein Match, was ich mir vor einem halben Jahr, glaube ich, auch nochmal angeschaut hatte. Und es ist immer noch großartig. Das ist ein Match, was man sich anschauen soll. Das muss Ende 99 gewesen sein. Das ist auf jeden Fall, wow, schau dir das an.
Ja, es gibt ja einige starke Matches, die man sich anschauen kann. Ich erinnere mich noch an, also zum Beispiel die Fehde zwischen Macho Man und Diamond Dallas Page damals. um Kimberly, also die Frau von DDP und so. Da sind ganz hervorragende Matches rausgekommen. Aber ich würde ganz ehrlich sagen, also man kann sich wirklich gerade diese Anfangsphase ab Mitte 96, diese Entwicklung bis zum, ja, ist es bis zum Bash at the Beach ist dann interessant und auch die Wochen danach, weil das da dann wirklich drunter und drüber geht. Das kann man sich wirklich gut anschauen und natürlich dann halt so vereinzelte Matches und Events. Also, weil man darf ja auch nicht vergessen, es sind ja dann auch, wir haben jetzt viel über die NWO geredet, aber gerade auch in der Under- und Midcard gab es ja gerade auch 97, 98 viele Leute, die da wirklich auch extrem abgeliefert haben. Ne? Also es gibt da, ich glaube, Halloween Havoc, 98 ist das, Eddie Guerrero gegen Rey Mysterio, kann auch 97 gewesen sein, nagelt mich jetzt gar nicht drauf fest, das ist eine spontane Antwort. Das gab es dann halt, ich erinnere mich auch noch an geile Matches bei Spring Stampede zwischen Raven, DDP und Chris Benoit. Also das sind coole Kämpfe, die einfach auch heutzutage noch Spaß machen mit Leuten, die eben auch noch arbeiten wollten. Und klar, im Ende von, zum Ende hin von WCW wird es dann ein bisschen schwieriger. Ich mochte immer die Leiter-Matches zwischen, oder die Tag-Team-Matches zwischen den Young Dragons und Three Count, auch wenn das teilweise wirkliche Car-Wrecks waren, weil die Jungs alle noch nicht so weit waren, um auf so einer großen Bühne aufzutreten. Aber trotzdem hat man da gesehen, dass da was drin steckt. David, hast du noch irgendwelche versteckten Matches, die man sich anschauen möchte? Oder gleich einfach den kompletten Monday Night War im WWE Network?
Ich wollte es gerade sagen, ich würde halt jedem empfehlen, der halt das nicht miterlebt hat und neugierig ist, halt die ganze Dokumentation anzuschauen. Monday Night War, das ist halt eine sehr lange Dokumentation, aber es lohnt sich, weil da kriegt man halt einen sehr guten Überblick, auch was bei Night War passiert ist. Und anschließend kann man sich dann halt wirklich rauspicken, okay, das möchte ich genauer gucken. Ich würde halt empfehlen, die Anfangsstoryline von der NWO und auch die Storyline von Sting. Aber halt diese große Dokumentation, wenn man die halt guckt, da ist man einfach echt schon. Ich glaube, da kann man auch nachvollziehen, warum es damals so groß war.
Ja, es ist halt, also wir haben jetzt mal eben so in unseren knapp 1,5 Stunden oder so, wie viel wir jetzt hier reden, haben wir mal eben so einen Zeitrahmen von locker 8 Jahren, 7, 8 Jahren abgedeckt. Sich das alles anzugucken, ist natürlich echt ein bisschen schwierig. Und
Ach so,
insofern,
Moment. Noch
ja.
eine Sache habe ich vergessen, was man sich schon anschauen sollte, was ich zumindest sehr oft mache auf YouTube, ist halt wirklich diese Vince Russo Shoot-Promo. Ja, die ganze Aktion, ich gucke das so oft, ich weiß aber nicht warum, ich finde das halt so unfassbar, dass sowas wirklich im Fernsehen passieren darf. Also sowas Unprofessionelles. Und das muss man sich eigentlich schon mal angeschaut haben, was da passiert ist. Findet man auf YouTube, ansonsten im Network.
Es gibt ja so viele Sachen, die wir jetzt gar nicht erwähnt haben. Es sind ja noch so viele andere tolle Dinge passiert in der Zeit. Wie auch schlechte Dinge. Es gab so viele interessante Charaktere, Gimmicks, die wir jetzt auch gar nicht mal angesprochen haben in der kurzen Zeit. Also das Ravens-Vlog, das haben wir gar nicht erwähnt. So Sachen. Norman Smiley war ein ganz interessanter Charakter und ach, da gab es so viel einfach. Also Tobias, nimm dir mal Zeit, schau dir alte WCW-Dinge an. Du wirst sicherlich ein paar Perlen finden.
Er kann aber sich auch noch das schlechteste Debüt aller Zeiten anschauen, oder? Wo ein Mann
Ich
durch die Wand
war bei deinem
bricht.
Podcast-Debüt gar nicht dabei, David.
Nein, wo ein. Entschuldigung. Also. Arsch. Ja, ich meine, wenn man schon mal sehen wollte, wie ein Wrestler durch die Wand bricht und hinfällt und seinen Helm verliert.
Das war
Ach
das Debüt des
so.
Schockmasters. Das war ja vor der Nitro-Zeit. Das findet er nicht bei
Genau.
Nitro.
Ja, aber
Das war
das
leider
gehört auch noch
davor.
zu WCW. Das ist einfach, oh, muss
Das
man
ist auf jeden
sehen.
Fall ein wahnsinniges Debüt. Auch Sid liefert ganz viele Perlen.
Oh ja.
Der, also.
Aber gerade so die Cruiserweights und Co., also die können wirklich abliefern. Rey Mysterio, Dean Malenko, Halloween Havoc 96. Wir haben gerade angesprochen, auch hier Bash at the Beach, Quatsch, Bash at the Beach 97, Great American Bash 97, DDP gegen The Macho Man, alles. Da waren richtig gute Matches dabei. Die sind halt ein bisschen verstreut, und da muss man ein bisschen suchen. Aber die WCW hat gute Sachen hervorgebracht, auch wenn man heutzutage eigentlich immer nur dran denkt, was das für ein Mist ge gewesen ist. Aber de facto war es eigentlich so, dass die WCW dafür gesorgt hat, dass ja, die WWE so zu dem erwachsen ist, was wir halt heute eben kennen und auch viele Charaktere so erwachsen sind, dass sie heute noch einen Kultstatus haben. Also ein Steve Austin oder so wäre zum Beispiel garantiert in dieser drastischen Darstellung, die es halt dann doch irgendwie genommen hat, nie entstanden, wenn nicht der Druck einer WCW da gewesen wäre. Ne? Also
Wir hätten auch nie dieses, was PG-14, ne, ist das, oder?
ja.
Ja, das hätten wir nie gehabt ohne WCW Naito, ganz ehrlich.
Ja. Deswegen, also, da wurde uns schon sehr viel geschenkt durch die WCW und ganz im Speziellen durch den Konkurrenzkampf von WCW Monday Night Raw und WWF Monday Night Raw. Also, man darf das nicht alles verdammen und da gibt es genug Kram, den man sich anschauen kann. Und wie David gerade auch gesagt hat, ich glaube, dieser Monday Night War Doku gibt einen ganz guten Eindruck davon, was man sich da anschauen sollte und ja, was damals wirklich passiert ist. Also das macht auf jeden Fall immer wieder Spaß. Ich bleib da immer wieder dran hängen, wenn das rein zufällig im Network läuft, während ich da sitze. Ich finde das absolut großartig.
Aber bevor wir jetzt woanders hinkommen, wo du hinwechseln möchtest, eine Frage habe ich aber an euch beide.
Ja.
Lieblings-WCW-Wrestler? Einer. Sofort, raushauen.
DDP. Diamond Dallas Page bei mir, ganz eindeutig.
Ja? Muss es in die Nitro-Zeit sein?
Ja.
Oder insgesamt? Schwierig. Ein Wrestler festzulegen, ist natürlich schwierig. Ich würde sagen, Lance Storm.
Das ist aber sehr eine sehr abwegige Geschichte, hallo?
Zumindest überraschend, ja.
Tja, wenn ich mich auf einen festlegen muss, ich war ein großer Lance Storm-Fan. Ich mochte das Team America und diese Zeit fand ich auch großartig. Und
war da nicht auch Major Guns dabei?
Vielleicht mochte ich Team das Team können. Deswegen so. Nein.
Der war überall dabei.
Also ich fand, Lance Storm finde ich großartig.
Okay.
Also wenn ich mir auf einen Wrestler festlegen müsste, könnte es eher sein, ja.
Ja, und David, bei dir, wenn du schon solche Fragen stellst?
Achso, Sting. Wenn ich an WCW Nitro denke, denke ich zwar an NWO und so weiter, wenn ich aber an die Person denke, die halt für Nitro steht, ist es halt Sting, der als Rabenkostüm da rumhängt.
Also der Crow-Charakter ist der einsame Rächer unter den Dächern.
Ich fand den so cool, ohne Scheiß, ey. Ich glaube, es wird auch nie einen Charakter geben, den ich nochmal so cool finden werde. Und das fand ich damals schade, als der bei WWE debütiert ist, dass er halt da quasi das TNA-Outfit hatte und halt nicht gesagt hat, okay, ich mache mir nasse Haare und halt wirklich so wie früher nochmal mit den langen Ledermanteln und Baseballschlägern und so, sondern es war ja eher dieses Schickere aus der TNA-Zeit.
Ja, das stimmt. Aber
niemand von uns hat jetzt The Artist formerly known as Prince Iaukea genannt als Lieblingswrestler, seltsamerweise.
Oder den Maestro. Oder
der Maestro war super.
Maestro war der
Beste. Oder Vampiro, der irgendwie alle verletzt hat und Co. Super.
Oder halt doch den Fat Chick Lover Mike Awesome.
Ja,
nicht? Stimmt, das war awesome. Schlimmes Gimmick.
Aber Glacier, ja, fand ich aber auch toll. Ich fand diese so cool, als der debütieren sollte und dann vorher die ganzen Videos und du hast einfach gedacht, da kommt was richtig Großes und dann kam der raus. Du hast einfach nur gedacht, boah, bitte hört sofort wieder damit auf.
Ich fand das ja gar nicht so schlimm. Ich fand die Story, es war nochmal so eine eigene kleine Gruppierung innerhalb der WCW. Der hatte ja diese Feder mit Canyon. Wie ist Canyon denn damals nochmal?
Mortis.
Mortis, genau. Mit Mortis und dann kam doch auch der ehemalige Adam Bomb hinzu.
Wrath,
genau, so war das. Und
warum weiß ich das alles noch?
Das ist eine gute
Weil
Frage.
Weil du alt bist.
Und auf der Seite
Vergangenheit.
Aber Olaf, wer stand dann an der Seite von Glacier?
Der weiß es wirklich.
Warte mal. Wie heißt denn der Kung-Fu-Mensch, der
Jetzt wirst du rassistisch.
Ja. Nee, The Cat.
Ernest Miller.
Miller, großartig. Auch ein witziger Charakter, den man damals hatte. Und Norman Smiley hatten wir, glaube ich, auch noch nicht erwähnt. Das ist auch die ganze gesamte Hardcore-Division in der WCW war ja auch manchmal wir gut, haben, manchmal nicht.
Wir haben auch nicht Alex Wright erwähnt.
Ich wollte es gerade sagen.
Legendäres Auspuff-Match gegen Tom Gerhardt.
Aber das war auch noch vor Nitro-Zeiten.
Nee. Das war eigentlich mit dem Robocop. War das auch vor Nitro?
Das war vor Nitro. Das
werde ich nicht vergessen. Das war der schlimmste Trash, wo ich selbst als Kind sagte, bitte nicht.
Nee, aber das Auspuffmatch war zu besten. Das war irgendwie 98, 99, irgendwie sowas. Da war ich in der Arena Oberhausen.
Und da hat Olaf Stimmt, auch das, war, das, das war auch die Berlin-Zeit schon, oder? War das nicht dann schon Berlin?
Ich glaube, das die war schon Berlin, ja. Nee, aber haben wir nicht letztens rausgefunden, dass wir alle gemeint, dass irgendwie diverse Leute, die jetzt irgendwas entfernt mit Wrestling zu tun haben, alle gemeinsam in dieser WCW, bei irgendeiner WCW-Show waren? Ja, warst du nicht auch mal bei der WCW-Show, Shaggy?
Ich war bei der WCW-Show da.
Ja, siehst du. Also,
ja, warum haben
ich
wir uns
war
da
noch
nicht
nie
gesehen?
Bei der WCW.
Pass mal auf, Jungs, ich würde gerne Lance Storm zurücknehmen. Ich habe nachgedacht, jetzt mir ist jemand ganz viel, der
eingefallen,
der viel wichtiger ist. Disco Inferno.
Oh, übler Typ, ey.
Der Disco Inferno mit dem, also mit dem SC oder der Disco nach dem Cisco, damals mit dem SQ?
Der alte Disco Inferno, als er noch cool war. Ich habe die Musik geliebt. Inferno. Nein, nein, ich habe die Musik geliebt und habe auch die Dance-Moves nachgemacht dann
Wie
als
alt
Kind.
bist
Und
du
auch
denn?
da habe ich mich gefragt, warum mich die Frauen nicht mögen. Keine Ahnung.
Und heute lieben dich die Frauen dafür, wenn du die Disco Inferno Moves nachmachst.
Heute schon, aber dann auch die Frauen, die damals in den 70er Jahren wahrscheinlich auch noch recht jung waren.
Fies, das war fies.
Ja,
Das war doch
wunderschön,
fies mir
würde ich sagen.
gegenüber.
Was?
Das war doch
Nein,
fies mir
eigentlich nicht.
gegenüber.
Ich glaube, wir machen hier einen Deckel auf auf diesen Themenabschnitt in unserem Podcast, würde ich mal sagen. Ja, dann würde ich sagen, machen wir einfach weiter mit den Fragen. Ne? Ihr wisst, da draußen Fragen stellt ihr an fragen.headlock.de. Ansonsten Facebook, Twitter, YouTube. Könnt ihr uns überall erreichen, einfach oder einfach hier irgendwie uns ich habe es gerade gesagt, bei Facebook einfach eine Nachricht reinschreiben. Das passt dann schon.
Können wir hier mal anmerken, wie großartig das ist, wie viel Feedback wir kriegen? Also ich
Ja.
finde das wirklich, ich freue mich dermaßen und es wird immer mehr und immer mehr. Und vor allen Dingen, da kommen auch echt kreative Fragen bei.
Ja, also wir können auch gleich mit einer sehr kreativen Frage vom Aaron einsteigen. Also ich finde das auch total super. Und bei der Frage habe ich mich wirklich auch ein bisschen amüsiert. Aaron fragte mich, wer sollte eurer Meinung nach nach Vince McMahons Tod die WWE leiten und was sollte sich grundlegend verändern? So, also ich glaube ja, also wer sollte leiten, ist halt immer so schwierig. Ich glaube halt, dass es auf jeden Fall Stephanie und Triple H werden. Das wird ja schon so aufgebaut und die beiden werden das machen, eventuell noch mit Shane McMahon da irgendwie im Hintergrund. Das wird nicht irgendwo extern an irgendjemand anders gehen. Wer es leiten sollte, ja, keine Ahnung. Fällt mir keiner andere ein, der es machen könnte, muss ich ganz ehrlich sagen. Was soll man denn da sagen? Shaggy, wer sollte deiner Meinung nach die WWE leiten, wenn Vince McMahon manchmal ist?
Erstmal eine wirklich schwierige Frage und ich auch keine Frage, die ich weiß ich nicht, wie man auf. Also Aaron, erstmal auf jeden Fall eine interessante Frage, aber wie kommst du auf so eine Frage? Ich finde es ja immer ganz schlimm, wenn jemand sagt, hoffentlich ist Vince McMahon bald tot, dann wird es besser. Das liest man leider des Öfteren in den Foren. Also erstmal, ohne Vince McMahon würde es das Wrestling, wie es heute gibt, natürlich nicht geben. So auch die WWE wird es
Absolut.
nicht
Aber
geben.
er hat ja recht, Vince ist auch, wie alt ist er eigentlich? Der ist auch nicht mehr der Jüngste.
Ja, er wird
72,
ehrlich irgendwann
73.
sterben. Und klar, die Frage ist auch begründet. Klar, wird er irgendwann sterben und wie wird es dann weitergehen? Ich glaube auch, dass Triple H und Stephanie McMahon sein werden einfach. Und ich glaube, es liegt uns fern, darüber nachzudenken, wer es auch anders hätte machen können oder anders machen sollte.
Ja, vor allen Dingen, wer hat denn die Vorbildung, in so einem großen, ein so großes Unternehmen zu führen? Man könnte jetzt sagen, mein Gott, soll es doch ein Paul Heyman machen oder sonst irgendwas? Aber ich glaube, du musst wirklich auch quasi so eine Art Ausbildung bei WWE durchlaufen und wirklich die ganzen Zusammenhänge kennen. Du kannst ja nicht einfach einen da oben hinsetzen und sagen, so, Gabe Sapolsky, du hast Ring of Honor gemacht, hau rein, ne? Christian Michael Jacobi, leiten Sie doch bitte mal WWE für die nächsten 10 Jahre.
Ja, aber er meint ja jetzt Fantasy-Booking-mäßig vom Talent her. Aber was ich halt eigentlich ganz lustig finde, ihr beide sagt halt von wegen, ja, es wird halt Triple H, aber halt nicht, dass er es sollte. Und ich habe bei der
Nein.
Frage noch nicht mal gezögert, sondern einfach direkt gedacht, es sollte Triple H machen, weil ich finde halt, dass Triple H mit NXT mich persönlich überzeugt hat, dass er auch eine Ahnung davon hat, was Fans wollen und auch nicht ganz so festgefahren ist wie zum Beispiel Vince. Und ich glaube auch einfach, was man dann halt grundlegend verändern sollte, einfach Triple H sollte halt quasi da weitermachen, wo er bei NXT angefangen hat. Und er hat einfach super stark auch auf die Crowd geachtet und darauf reagiert. Und ich finde, wenn Triple H übernimmt, wird man das wahrscheinlich auch direkt merken. Und das wird der WWE auch gut tun. Also für mich sollte es Triple H sein und nicht nur wird.
Ja, also. Und was sollte sich dann grundlegend verändern?
Ja, halt wie bei NXT. Es ist halt was anderes. Bei den Main-Shows ist es halt einfach so, die Wrestler werden klar stärker gebremst, ist auch logisch, wegen den ganzen Terminen und Co. Aber ich glaube, er würde generell auch Wrestler ein bisschen mehr integrieren in den kreativen Ablauf, als auch eher mehr variieren und auch Talent entdecken. Ich glaube, das ist halt bei Vince. Er hatte früher echt das Auge für Talent, muss man einfach sagen. Aber ich, vom Gefühl her einfach, wir wissen es natürlich alle nicht, ich sage das jetzt einfach nur als Fan, vom Gefühl her würde ich sagen, dass Vince diesen Blick für Talente in der aktuellen Zeit einfach nicht mehr so hat. Aber Triple H hingegen sehr wohl. Und Triple H halt auch jemand ist, der halt Leute um sich schart, die halt auch diesen Blick haben. Also wenn man sich halt schaut, welche Trainer einfach bei NXT sind, das sind alles Leute, die Erfahrung haben, die aber auch Ahnung haben, aber nicht so festgelegt sind von wegen, ja, ich stehe nur auf Big Guys und Co., sondern halt die wirklich auch einfach Talent erkennen und fördern wollen. Und ich glaube, das ist das Grundlegendste, was sich einfach verändern sollte, dass halt, man weggeht von einem Schema, wo man einfach total drin ist, weil Vince ist einfach drin bei Big Guys, das wissen wir alle, das sehen wir auch in den letzten Jahren, welche Leute gepusht werden und wie die aussehen. Und ich glaube, Triple H würde halt da einen anderen Weg gehen und müsste es auch, und das ist halt auch, das würde einfach gut tun. Und auch, dass halt Triple H mehr, ja, wie soll man sagen, der achtet schon deutlich mehr auf die Crowds, beziehungsweise es ist ihm wichtiger, wie die Crowd denkt und was sie verlangt, als Vince es wichtig ist.
Was man auf jeden Fall machen sollte, sind langfristig angelegte Storylines, wirklich langfristig angelegt, und eine tiefere Charakterentwicklung. Das sind so zwei wichtige Dinge, die mir eigentlich im Moment sehr fehlen. Und das sollte der neue Leiter, es wird sicherlich, werden sicherlich Double H und Stephanie McMahon sein, dann auch so verändern.
Ich würde mir halt auch wünschen, dass die Leute mehr Freiheiten in ihren Promos haben. Ich weiß, es gibt diverse Wrestler, allen voran John Cena, die halt wirklich auch eine Promo, eine geskriptete Promo sehr, sehr gut halten können. Auch das haben wir diese Woche ja wieder gesehen in der Auseinandersetzung zwischen Roman Reigns und John Cena. Aber ich finde, dass bei einigen würde es gut tun, wenn die einfach ein bisschen von dem Papier wegkommen und einfach mehr ihren eigenen Charakter durchbringen können. Sprich, dass es nicht mehr alles so streamlined ist, wie es aktuell dargestellt wird, sondern man einfach den Akteuren wieder mehr Freiheiten gibt. Weil wir haben heute zum Beispiel einen Chris Jericho angesprochen. Chris Jericho wäre in der heutigen Zeit, hätte er viel, viel mehr Probleme gehabt, seinen Charakter overzubringen, als das damals der Fall gewesen ist. Das war als Beispiel. Das wäre das, was ich mir da wünschen würde. Dann kommen wir zur nächsten Frage. Der Marc, schöne Grüße an der Stelle, fragt per Mail, dass die WWE aktuell Kosteneinsparungen vornimmt und im Zuge dessen auch einige Network-Shows gecancelt hat, ist ja bekannt. Wisst ihr, ob das auch Camp WWE betrifft oder kommt da mal eine zweite Staffel? Ich fand die Comic-Stories eigentlich ganz cool und würde gern weitere Folgen sehen. Ich hab recherchiert und ich habe nichts gefunden. Also sprich, da gab es keine Ankündigungen. Offensichtlich ist es möglich, dass eine kommt, aber es ist nicht so, als ob die schon produziert würde. Dazu gibt es keine neuen Informationen, sagen wir es einfach mal so. Shaggy, hast du dir die Camp WWE jemals angeschaut?
Ich habe mir die erste Folge angeschaut und es hat nicht ganz meinen Humor getroffen, aber ich kann verstehen, dass es da auf jeden Fall auch Fans gibt. Also finde ich jetzt, die Sendung hat auf jeden Fall seine Daseinsberechtigung. Und ich habe aber auch gelesen, dass es tatsächlich nicht so günstig ist, so eine Cartoon-Serie auch zu produzieren. Also die hat schon seine Kosten. Und bei den aktuellen Kosteneinsparungen der WWE weiß ich nicht, ob es eine zweite Staffel geben wird. Zumindest ist aktuell tatsächlich nichts dergleichen geplant.
Genau. David, wie findest du das, dass aktuell so ein paar Staffeln oder Serien aus dem WWE-Tonus, aus dem Network-Tonus rausgeflogen sind? Also Edge and Christian wird ja nicht mehr weiter produziert. Camp WWE wissen wir nicht genau. Hier die mit Renee Young, wie heißt sie? Unscripted, Unfiltered, gibt's auch nicht mehr. Talking Smack ist ein bisschen beschnitten worden. Was sagst du dazu?
Ich muss ehrlich sein, aus wirtschaftlicher Sicht hin, ja, verstehe ich das. Ich denke mal auch, dass WWE gerade halt die Sender oder Sendungen halt streicht, die halt weniger Einschaltquote hatte. Und ja, ich bin bislang entspannt, weil es betraf komischerweise halt, oder überraschenderweise vielleicht nicht, weil ich halt totaler Mainstreamer bin, nie Sendungen, die halt ich super gerne geguckt habe. Und Camp WWE ist halt auch für mich persönlich eher eine Nische. Mal ehrlich, wie viel erreicht die halt, erreicht WWE mit der Sendung wirklich? Und ich fand es halt auch vom Humor her, ja, es war auch nicht meins, ganz ehrlich. Und was ich nur halt, ja, sozusagen ein bisschen bedenklich finde, du hast halt ein Network, was natürlich riesig ist, aber du hast halt damals immer damit geworben, dass du so und so viel neuen Content immer dazu produzieren wirst und eigene Shows, eigene Dokus, die natürlich alle kosten. Aber ich habe halt schon Bedenken, dass irgendwann die Kosteneinsparungen halt so überhand nehmen, dass du halt immer weniger neue Sendungen hast, außer die halt, die wirklich günstig zu produzieren sind. Und das so fühlt es sich momentan auch für mich schon fast an beim Network, wenn ich halt reinschaue. Und dann sehe ich in der Liste von ja die neuesten Sendungen, da sind halt eigentlich meistens immer dieselben.
Ja, ich meine, ich finde aktuell entwickelt sich das WWE-Network halt wieder mehr zu einem Wrestling-Network, oder? Also die großen Sachen sind eigentlich nicht das, was neben dem Ring passiert, sondern eigentlich immer das, was im Ring passiert. Also es wird eher der Fokus auf die Turniere, auf irgendwelche, auf die Pay-Per-Views und dann eben um all das, was man eben um diese Events rumbauen kann, aber irgendwas, was halt da außerhalb ist, das wird aktuell so ein bisschen weggeschoben.
Und das finde ich irgendwie schade, weil gerade das fand ich beim Network so reizvoll, halt Battleground fand ich total reizvoll, weil es halt Blick hinter die Kulissen war. Ich liebe den Stone Cold Podcast und auch die 24-Dokus. Das sind eigentlich für mich diese Hauptgründe, die halt diesen Network-Reiz einfach noch mehr ja, stärken und dieses Network zu was Besonderem machen. Halt eben nicht nur eine Datenbank, sondern halt dieses Extra, was ich einfach total zu schätzen wusste.
Ja, das ist richtig. Machen wir weiter mit der nächsten Frage. Das passt eigentlich auch da ganz gut rein. Der Mr. McFadden27 fragt via YouTube, was haltet ihr von Southpaw Regional Wrestling? Sollte man davon einen eigenen Pay-per-view machen? Also Southpaw Regional Wrestling ist ja diese Internet-Show quasi, die so ein bisschen diese ganzen Südstaaten-Wrestling-Ligen da der 70er, 80er so ein bisschen auf die Schippe nimmt. Hat man jetzt ja auch zum Beispiel beim letzten Raw gesehen, da tauchte ja zum ersten Mal ein Charakter aus diesem Universum quasi in den aktuellen TV-Shows auf. Die Frage ist nur, Shaggy, braucht es dafür einen Pay-Per-View und wie gefällt's dir?
Also ich sage es mal so, ich glaube nicht, dass es dazu ein Pay-Per-View geben wird. Das kann ich schon mal wohl sagen. Ich habe ein paar Ausschnitte gesehen, leider noch nicht so viel. Und ich würde mir diesen Pay-Per-View aber ganz, ganz sicher anschauen. Ich finde es witzig, ich finde es sehr unterhaltsam, mir gefällt das wirklich ausgezeichnet gut. Und alle Wrestler, die da mitmachen, zeigen sich einfach von ihrer witzigen Seite und machen das einfach toll. Ich finde es super, ich liebe das.
David, hast du es schon mal angeschaut?
Nein, ich höre es auch jetzt gerade zum ersten Mal, muss ich zugeben, aber ich werde, wenn wir fertig sind, mal nachschauen.
Musst du, schau es dir an, es ist echt unterhaltsam.
Ja, es ist wirklich lustig, aber es ist halt noch mal mehr, was man sich anschauen müsste. Und ja, aber ich glaube auch nicht, dass man dazu ein Pay-Per-View machen wird. Ich glaube, das ist. Nee, ich glaube, das ist irgendwie sowas, das lässt man so als Running Gag laufen, irgendwie so, aber da macht man kein Pay-Per-View zu. Der Thomas Müller, alias der Florian, fragt, wie fandet ihr AJ Lee in ihrem WWE-Run und wird, beziehungsweise wollt ihr, dass sie wieder zurückkehrt? Das wäre eigentlich eine Frage für den Kai gewesen, ist aber jetzt heute nicht da. Deswegen darf der David daran. David, du als alter AJ Lee-Fan, willst du sie wieder zurückhaben?
Ich könnte niederknien. Diese Frau ist göttlich, mal ohne Scheiß. Also, ich fand ihren One bärenstark. Ich finde halt, ich habe noch nie eine Wrestlerin gesehen, die am Mike so dermaßen stark ist, die mit Mimik spielen kann, die im Ring auch gut ist, weil du da auch immer gesehen hast, okay, das ist auch das, was sie immer machen wollte. Ich würde sie super gerne zurücksehen, ohne Wenn und Aber. Ich glaube nur nicht dran.
Ich schließe mich dem an. Ich mochte die Storylines mit ihr auch immer extrem gern. Ich fand sie auch super in der Rolle, die sie gespielt hat, weil es halt eben irgendwie so überdreht war. Aber es hat halt super gut zu ihr gepasst. Und ja, nee, das hat schon. Ich fand die super. Also auch selbst diese Storyline, wo sich immer alle drüber aufregen, hier mit Daniel Bryan und CM Punk.
Was? Die war super.
Ja, aber da
Vor allen
ging
Dingen,
ja die
weil du nicht
Meinung.
wusstest, zu wen hält sie und Co. Man muss ehrlich sagen, AJ Lee hat es auch noch geschafft, nicht nur als Wrestlerin zu überzeugen. Ja, okay, jetzt komme ich gerade ins Schwärmen, muss mich unterbrechen irgendwann. Aber bei ihr war
Ruf
es halt
vielleicht
auch
deine
noch.
Frau an.
Ja, ach, die finden die bestimmt auch toll. Das ist halt einfach so, AJ Lee, mal ganz ehrlich, die hat ja auch einfach Nebenrollen gehabt, die irgendwann halt von ihr so gut ausgefüllt wurden, dass sie halt innerhalb von Fäden zwischen Topstars eigentlich noch mehr, ja, noch größer gescheint hat als die Topstars selber. Also ich fand halt, egal in welcher Storyline die involviert war, die hat immer abgeliefert und die hat halt diese Storylines nicht nur begleitet, sondern eigentlich größer wirken lassen dadurch auch. Und zwar auch besonderen gemacht, noch mehr Spannung reingebracht und Interesse. Und das schafft halt nicht jede Frau, weil überleg mal, wie oft werden halt Frauen an die Seite von irgendwelchen Stars gesetzt und irgendwelchen Storylines und die interessieren dich nicht. Und hier ist genau das totale Gegenteil immer gewesen.
Das ist es. Shaggy, bist du auch so begeistert von AJ Lee?
Ich fand AJ Lee auch großartig. Ich mochte ihren Run als General Managerin, war sie doch General Manager, ja, von Raw. Den fand ich jetzt nicht so toll, aber ansonsten war sie einfach, das war einfach ein neuer Charakter, das war was Besonderes, wie sie es rübergebracht hat. Am Mike war sie toll. Ich würde jetzt nicht sagen, dass sie die beste Frau am Mike überhaupt war, aber sie war toll am Mike. Und sie war auch eine gute Wrestlerin und sie war auf jeden Fall charismatisch, sie hatte viel Ausstrahlung und kam beim Publikum einfach gut an. Ich würde mich freuen, wenn wir sie wiedersehen und ich glaube, dass wir sie irgendwann definitiv wiedersehen. Im Wrestling sagt man niemals nie, sie wird zurückkommen und nicht nur alleine. Sie bringt möglicherweise noch ihren Mann mit.
Ja, wenn Kai das hört, tut er sich schon ein Taschentuch raus.
Ich hoffe, er hat
Wahrscheinlich.
Freudentränen.
Ja,
Ja,
genau.
nicht unbedingt für die Tränen, aber sagen wir mal ja.
Andere Tränen.
Oh
Der
Gott.
Burger fragt via YouTube, da John Morrison jetzt als Johnny Impact bei GFW ist, was wird nur aus Lucha Underground? Und das Schlimme ist, wenn wir diese Frage beantworten, spoilern wir Lucha Underground, deswegen beantworten wir sie nicht.
Oh,
Aber
gut, dass
es
du sie
sieht wohl.
gestellt hast.
Was?
Gut, dass du
Ja,
sie
aber ich
trotzdem
wollte,
gestellt hast.
ja, damit
Sinnlos.
ich man kann, ne, man kann es ja umgehen, sagen wir es mal so. Ich kann ja die Beantwortung umgehen. Also ganz offensichtlich, wer aktuell sehen will, wissen ja, dass Lucha Underground aufgezeichnet ist. Wer ihn aktuell sehen will, wird zu GFW schalten. Da ist er ja aktuell im Programm zu sehen. Das Traurige ist halt, dass wir ihn dadurch nicht mehr bei WWE sehen werden. Ja, aber wie es bei Lucha Underground weitergeht, da müssen wir einfach ein bisschen abwarten. So. Deswegen, ich will da niemanden spoilern, das wäre unfair. Zweite Frage ist, wo könnte man Ryback und Jack Swagger sehen? In den gängigen Indies sind die ja noch nicht aufgetaucht. Nee, also
Können wir da mal eine
Ryback war ja letztens
Gegenfrage
doch.
stellen?
Ja.
Wer möchte Ryback und Jack Swagger sehen?
Es gibt auch Ryback und Jack Swagger-Fans.
Ich bin gerade total geplättet über die Frage. Das ist Wahnsinn.
Ryback war doch letztens in Deutschland, oder Shaggy?
Ryback war in Deutschland, aber ich glaube, er hat nicht gekämpft, weil er noch
Na, er hat
verletzt
irgendwas
war.
an der
Aber
Schulter
er,
gehabt, glaube ich.
genau, aber er ist auf jeden
Oder so.
Fall angetreten. Also man konnte ihn in Deutschland sehen, tatsächlich. Aber in den Indies, in Amerika, macht er sich tatsächlich rar, genauso wie ein Jack Swagger. Aber ich glaube, wenn der Scheck stimmt, oder Scheck zahlt man noch mit Scheck, macht man nicht mehr. Wenn das Geld
Wenn
stimmt,
PayPal stimmt.
wenn PayPal oder der, ja, oder zum, der Geldzufluss stimmt, dann wird man beide sicherlich in nächster Zeit bei Impact sehen. Da
Aber ich glaube,
passen
genau
sie doch
das ist der
hin.
Grund, warum man die nicht sieht. Bei Ryback, mal ehrlich, der hat ja ein Ego wie sonst was. Also er überschätzt sich und seinen Wert eigentlich selber. Und ich glaube, dass einfach seine Gehaltsforderungen wahrscheinlich so hoch sind, dass sich kein Indie bislang daran getraut hat. Richtig.
Also Jack Swagger zum Beispiel tritt jetzt bei den ersten kleineren Indies an. Also er ist jetzt zum Beispiel zuletzt gegen Joe Hendry bei WCPW angetreten. Aber ist ja auch immer die Frage, weil er inzwischen so viele, selbst, das heißt, Ring of Honor ist ja auch kein Indie oder sonst irgendwas, aber weil so viele Ligen oder Promotions inzwischen ja auch diese Streaming-Dienste in irgendeiner Form anbieten, wird es natürlich auch immer schwieriger, durch diese diversen Vertragsklauseln da irgendwie noch unterzukriegen. Ich glaube, Jack Swagger wäre auf jeden Fall auch für den Impact oder auch für Ring of Honor oder sonst irgendwas ein guter Kandidat. Ich würde auch, ganz ehrlich, einen Jack Swagger würde ich auch gerne mal hier in Deutschland sehen. Also den, da hätte ich nichts gegen einzuwenden, den mal hier gegen die großen Leute der deutschen Promotions zu sehen. Also Jack Swagger gegen Walter fände ich attraktiv. Würde ich mal anschauen. Keiner sonst?
Ich würde mir das auch anschauen. Ich fand ihn ja auch nicht schlecht im Ring. Er hat ja auch das gewisse Etwas. Ihm fehlt halt nur das Charisma und er hat andere Probleme gehabt, die ihm sicherlich auch den Main-Event-Push dann vorenthalten haben. Private Dinge, die sicherlich nicht so hätte ausleben müssen. Aber klar, also ich meine, ein Jack Swagger, ich fand ihn immer unterhaltsam, gerade in der Zeit hier mit Zeb Colter zusammen oder auch im Team mit Cesaro. Er war da schon unterhaltsam. Ich habe ihn
Ja.
gerne gesehen.
Der Tobias fragt per Mail, erinnert euch Johnny Gargano irgendwie auch ein wenig an David Starr? Gar nicht mal vor extrem vom Aussehen her, sondern vom Leiden im Ring, in Anführungsstrichen, und vom Indie-Darling-Faktor etc. Und Shaggy, diese Frage stellte er speziell an dich übrigens.
Er stellt sie an mich, dann kann ich nur sagen,
Ja.
klar, optisch nicht unbedingt, beide haben einen Bart, aber was sie tatsächlich verbindet ist, ich sehe das ein bisschen so, also das Leiden für das Wrestling im Ring, eigentlich sind es ja Brüder, Johnny Wrestling und Davey Wrestling. Also ich meine,
Es war so klar, dass du da drauf kommst.
klar komme ich da drauf, ist ja auch so. Also ich finde,
Ja. Die Wrestling Dynasty.
die Wrestling Dynasty,
Ja.
und da gehören sie beide auf jeden Fall dazu, beide leben, atmen und bluten Wrestling.
Ja, also ich glaube, ich kann diese Parallelen da schon nachvollziehen, ne? Also es sind beides ja eher kleinere Wrestler, beide vom Kampfstil her sehr, sehr indie-mäßig, muss man so zu sagen. Beide aber auch eben Leute, die Emotionen gut transportieren können. Also sprich, gerade wenn du ein kleines Live-Publikum hast, dann funktionieren die beiden ganz ausgezeichnet. Deswegen, klar, gibt es da Parallelen. Ich sehe Johnny Gargano trotzdem lieber als David Starr und halte ihn auch für den besseren Wrestler insgesamt.
Gewagte
David.
Aussage.
Ja, aber David, willst du irgendwas dazu beitragen? Ich weiß, dass du nicht der Mega-Indie-Fan
Ich
bist.
wollte gerade sagen, David Starr sagt mir nichts, aber Johnny Gargano ist halt einer der wenigen Wrestler, wo ich echt sagen muss, mit dem fieber ich immer mit. Der hat irgendwas, den ich auch irre sympathisch finde und bärenstark im Ring. Er hat leider nicht die Statur, um halt irgendwie Main-Eventer zu sein. Wahrscheinlich auch Schwächen halt am Mike, okay. Aber ich finde halt, ja, der hat einfach wirklich dieses Etwas, was halt, ich glaube auch, das würde aber auch bei einer großen Halle funktionieren, dass du mitfieberst. Und wenn ich halt dran zurückdenke, die Titeljagd von ihm im Tag Team Division, das war schon, also Ich hing da echt als erwachsener Typ vorm Fernseher, hat einfach nur gedacht, bitte, bitte, ja, lass den gewinnen. Also das schafft nicht jeder.
Ja, also Johnny Gargano wird ja ganz oft schon mit einem Daniel Bryan verglichen. Also sprich, dass der ähnliche Sympathien hervorzaubern kann. Und da
Zu
das
Recht.
finde ich noch nicht mal falsch, ganz genau. Es ist vielleicht ein bisschen hochgegriffen. Man muss halt mal sehen, wie er dann wirklich bei dem Mainstream-Publikum funktioniert. Aber nichtsdestotrotz, also
Ja, aber ich glaube, mal ehrlich, bei Daniel Bryan, als er zum Beispiel debütierte im Main Roster, natürlich war er ein großer Name bei den Indies, aber man hat jetzt auch nicht gedacht, okay, der haut es richtig rein, weil die Reaktion war nicht so da. Man konnte nicht vorhersehen, was passiert, aber die Voraussetzungen sind dieselben. Diese Sympathie, die hat einfach kaum jemand. Aber es gibt wenig Menschen, die du halt ansiehst und zuguckst beim Wrestling und einfach denkst so, den mag ich einfach. Also ich halt zu denen, ich möchte, dass der gewinnt und so. Und er hat wirklich das, was Daniel Bryan da auch hat in diesem Bereich.
ja. Wir haben noch zwei Fragen vom Dominik bekommen und er schreibt zum einen, jetzt überlege ich gerade, das sind eigentlich beides zwei schöne Fragen, ich weiß nicht, welche ich zuerst nehmen soll. Er fragt zum
Von oben
einen,
nach
wird
unten.
es, jetzt mache ich von unten nach oben, wird es kurz- oder mittelfristig bei NXT, Raws oder SmackDown ein Bullet Club Pendant als dominierendes Stable geben? So, die Frage ist, haben wir das nicht jetzt bei NXT schon mit Adam Cole und Red Dragon? Oder kriegen wir sowas wie den Bella Club? Ne? Das wären dann die beiden Möglichkeiten, die ich da sehe. Dass es so ein Dreier-Stable nochmal geben wird, kann ich mir gut vorstellen. Ich bin mir aber nicht sicher, ob das so dominant sein wird, wie sich der Dominik das vorstellt. Shaggy, was glaubst du? Kriegen wir da nochmal so einen Shield 2.0 oder NWO?
Also ich bin ja, wie du vielleicht weißt, ein großer Stable-Fan und ich würde mich freuen, wenn es mal wieder jetzt lang oder mittelfristig in ein großes Stable geben würde. Ein großes Stable, was es sicherlich bei WWE geben wird, was auch dominieren wird, wird das Shield nicht 2.0 sein, sondern die Original-Shield-Leute. Die werden sich wieder vereinen und die werden wir nochmal zusammen sehen. Aber auch hier die Ring of Honor-Leute bei NXT, das ist ein Stable, was auch heranwächst. Ich freue mich. Ich muss auch nicht nur ein Dreier-Stable sein. Ich finde es auch schön, wenn es vier Leute sind oder vielleicht maximal fünf. So Stables würde ich gerne, gerne mal wieder sehen. Das ist irgendwie etwas, was ich ein bisschen vermisse bei der WWE im Moment. Wirklich größere, dominierende Stables. Das wäre was Schönes. Ich würde mich freuen.
David,
Ich schließe
was
mich
sagst
einfach
du?
mal an. Nee, es ist halt so, weil ich finde auch gerade starke Stables fehlen oder hatten wir ja schon lange nicht mehr. The Shield, denke ich auch, werden jetzt halt demnächst zurückkommen, also als The Shield auftreten und dann auch dominant sein. Ob andere Stables auch so eine dominante Rolle haben werden, weiß ich nicht. Aber ich fände es schön.
Ja, also ich finde es ein bisschen merkwürdig, dass WWE in letzter Zeit so von den großen Stables so ein bisschen abgesehen hat. Also derzeit ist ja im Hauptroster haben wir The Miz und die Misstourage und Maryse. Das heißt, es ist maximal fünf, Quatsch, vier Personen inklusive Dame mit dabei. Ansonsten haben wir ja gar keine klassischen großen Stables mehr. Das wundert mich eben auch so ein bisschen. Ansonsten haben wir eben noch so Dreier-Stables mit Jinder Mahal und den Singh Brothers irgendwie, was aber auch nicht so richtig zählt. Ja, ist doch so, weil die beiden sind eigentlich nur, die kriegen ja nur auf die Nase. Also das sind ja eher so, das ist ja kein Stable. Stable sind für mich drei oder vier Leute, die halt wirklich auch alle Schaden anrichten können. Ich fände es gut, also ich fände es auch interessant, wenn wir tatsächlich auch sowas wie ein Bullet Club Pendant kriegen würden. Also warum denn nicht gerade Finn Bella und den Club zusammenstecken? Weil für beide weiß man offensichtlich gerade nicht so genau, wo man hingeht. Aber ich glaube halt, dass zum Beispiel diese Andeutung, die es bei Raw gab, ich glaube, das war einfach nur so ein kleiner Wink für die Internetfans, so nach dem Motto, haha, guck mal, wir könnten, aber nee, vielleicht dann doch nicht.
Ja, vielleicht kommt es irgendwann. Da muss man aber Anderson und Gallows erst nochmal wieder ordentlich aufbauen. So wie sie das Standing momentan haben, würde das so auch nicht ganz funktionieren. Die müssen auf jeden Fall aufgebaut werden. Und ich würde gerne aber noch einen vierten dazu. Ich will kein Dreier-Stable. Ich will mindestens vier Leute haben, Olaf.
Wen willst du dazu haben?
Das ist eine gute Frage. Vom aktuellen Roster, wer würde dazu passen? Vielleicht nimmt man einen Big Cass, wenn er wieder da ist, dazu.
Ach du Scheiße.
Was denn? Für ihn wäre es gut?
Er hat
Oder
wohl
ein.
unseren letzten Podcast nicht gehört.
Oh. Ah, ihr seid keine Big Cass-Fans. Okay, dann nehme ich an jemand ganz cool. Wie wär's mit Aiden English? Nein, ich weiß es
Ja,
nicht.
ey, mit
Vielleicht auch jemand
Aiden
aus
wird
dem End.
alles besser, weil
Vielleicht
man
auch.
braucht, wenn man starke Krieger hat, braucht man einen Barden.
Vielleicht auch einen Johnny Gargano oder irgendjemanden hochholen. Also noch einen vierten quasi.
Ja, ich meine, optimal wäre natürlich sowas wie ein AJ Styles, ne?
Tja.
So, dann hast du wirklich einen alten Bullet Club wieder zusammen oder halt einen Adam Cole oder sonst was. Nichts dagegen, aber alles nur nicht Big Cass. So.
Okay, ich nehme Big Cass zurück. Tut mir leid.
Ja, sonst wirst du hier nicht mal eingeladen. Nein, Quatsch. Letzte Frage ist eigentlich zu einem der Streitthemen dieser Woche. Und da geht es nämlich um unsere Gedanken zu dem Sexy Star-Zwischenfall bei Triple Mania vergangene Woche. Habt ihr ja alle gelesen, da gab es ja die unschöne Aktion zwischen Sexy Star, die man ja aus Lucha Underground kennt, und Rosemary, die man ja von GFW Impact kennt. In einem Four-Way zwischen Sexy Star, Ayako Hamada, Lady Shani und eben Rosemary kam es jetzt zu der unschönen Aktion, dass Sexy Star den Cross-Arm-Breaker an Rosemary nicht lösen wollte und mal einfach echt nachgezogen hat und ihr dabei die Schulter ausgekugelt hat.
Jetzt bin ich mal gespannt, wer da rankommt.
Wieso, ihr kommt beide dran. David, du zuerst, wenn du schon fragst. Was sagst du dazu? Was ist deine Gedanken dazu?
Mal ganz ehrlich, das geht gar nicht. Also das ist totale Katastrophe. Ich hoffe, dass eigentlich dürfte sie als Wrestlerin nie mehr gebuckt werden irgendwo, weil ich finde halt, beim Wrestling muss man halt eins beachten, so gefährlich alles ist und so weiter. Es ist halt die Regelung, dass wenn du mit jemandem in den Ring steigst, da ist ein Vertrauen, weil du vertraust den anderen im Grunde genommen deine Gesundheit an, weil bei jedem Move, den er halt nicht sauber ausführt, kannst du halt im schlimmsten Fall querschnittsgelähmt werden oder sonst irgendwas. Und das ist einfach Vertrauen. In dem Moment wurde einfach Vertrauen komplett ja ausgenutzt für eine Ego-Aktion, die halt total, ja, die einfach nur Körperverletzung ist. Und das ist nicht nur unprofessionell, sondern ja, wie willst du gegen so jemanden in den Ring steigen, wo du halt einfach weißt, du kannst der Person nicht vertrauen. Dann kannst du ja nicht wresteln eigentlich, weil das ist die Grundvoraussetzung für mich, dass man überhaupt ja miteinander wresteln kann. Also ich hoffe einfach, dass die Person nie mehr irgendwie gebuckt wird und das konsequent, weil das geht gar nicht.
Ja, es gab ja auch einen riesen Aufruhr über Twitter, wo sich auch Leute wie ein Cody Rhodes zum Beispiel zu Wort gemeldet haben und auch gesagt haben, genau das, was du gerade gemeint hast und so, die gehört eigentlich auf ewig gebannt, was das Wrestling angeht, weil sie einfach diesen Vertrauenskodex, den Wrestler unter sich haben, du kannst dich streiten oder sonst irgendwas, aber wenn du in den Ring gehst, musst du professionell sein. Und ich auch diese Aktion, also
Ja,
ich
vor
komme
allen
ihn
Dingen,
auch
wie die
gar
am
nicht
Ende
mal.
dran gezogen hat. Das war ja nicht mal so, okay, ich halte den Griff und ziehe ein bisschen, sondern die hat ja gezogen wie eine Irre, immer und immer wieder.
Ja, nein, das ist ja auch eine ganz klare, das ist eine ganz klare, eine im vollsten Bewusstsein aller Konsequenzen getane Körperverletzung in diesem Moment. Und wenn nicht sogar noch was Schlimmeres. Das hätte ja auch sonst eine Verletzung daraus resultieren können. Wer weiß, ob Rosemary danach hätte wieder kämpfen können oder sonst irgendwas. Nein, es ist einfach, das ist eine absolut widerwärtige Aktion gewesen, die mit allem bricht, was eigentlich im Wrestling Regel ist und was da eben zugehört. Und ich finde es auch gerade so widerlich, weil es halt eben auch in dieser Aufgabe, in diesem Aufgabegriff gewesen ist. Weißt du, du gibst deinem Partner das Vertrauen, so, okay, du darfst mich in diesen Griff nehmen und ihn so weit durchführen, dass es halt eben gut aussieht. Aber sowas dann da rauszumachen, ist unfassbar. Und ich war da absolut schockiert, als ich das gesehen habe. Und ich bin da vollkommen bei dem, was du gerade gesagt hast. Die darf eigentlich keinen Job mehr im Wrestling bekommen. Shaggy, siehst du das anders? Würdest du da eine Zeitstrafe geben? Oder irgendwann sollte die irgendwann wieder begnadigt werden dürfen?
Ich meine, im Grunde habt ihr ja schon alles gesagt, was man dazu sagen kann. Ich meine, Cody Rhodes hat ja auch, ich glaube, via Twitter auch gesagt, dass er sie in seinem Backstage-Bereich nie wieder sehen möchte. Und er
Ja.
hoffe, dass da auch viele mitziehen werden. Ich meine, wenn man einmal das Vertrauen missbraucht hat, wie in diesem Fall, dann ist es schwer, das auch wieder so aufzubauen. Also ich meine, wer möchte mit ihr arbeiten? Wenn man sich mit ihr Backstage, es war ja ein Backstage-Vorfall, ein Streit im Backstage-Bereich, glaube ich, oder ich weiß nicht, ob es gewisse Animositäten vorher schon da waren. Und daraus ist ja quasi dieser Shoot entstanden. Ich meine, das geht halt gar nicht. Was es sicherlich auch schon mal gab, ist, wenn irgendwie ein Wrestler jemanden nicht ordentlich gefangen hat, dass es dann mal der nächste Schlag einfach ein bisschen härter angesetzt wurde, so zur Strafe. Aber so war es halt einfach. Das geht halt überhaupt nicht. Mutwillig sein Mitspieler oder sein Partner in dem Fall, sein Gegner, gut, sagt man es mal so, aber mutwillig zu verletzen, das ist ein No-Go im Wrestling. Und ich hoffe, und ich glaube auch, dass es ihre Karriere kosten könnte.
Aber man muss
So,
da
ja.
echt noch unterstreichen, was halt Olaf sagt, das ist halt richtig. Ein Aufgabegriff ist nochmal was anderes. Man hat halt schon öfters bei Wrestling gesehen, okay, manche haben halt, mit dem sie Beef hatten, also Stress hatten, Entschuldigung, haben die halt schon mal sehr stiff gewrestelt. Oder es gab halt natürlich auch mal Zwischenfälle, wo halt sie wirklich mal Schläge durchgezogen haben. Aber ein Schlag und jemanden in Anführungszeichen verprügeln, der halt sich wehren kann, ist noch was ganz anderes als jemand, der in einem Aufgabegriff ist und einfach einen komplett vertraut und auch nichts machen kann. Also mal ganz ehrlich, zum Beispiel Brock Lesnar, so ein Tier er ist, der hat ja so oft Aufgabegriffe angesetzt bei Triple H und Co., wo er locker den Arm hätte brechen können, würde niemals auf so eine Idee kommen, weil das machst du nicht, obwohl du halt als Gegner natürlich dich dieser Gefahr auslieferst, da muss einfach dieses Vertrauen da sein. Und wie er halt schon sagt, das Vertrauen ist komplett weg. Und so eine Situation auszunutzen, das ist ja nicht nur ja vorsätzliche Körperverletzung, sondern ist auch noch extrem feige, weil der andere kann in dem Moment sich noch nicht mal wehren.
Ja. Deswegen, das ist einfach, ich glaube, da gibt es auch keinen, der was anderes sagen würde, oder? Also keiner, der da bei normal, bei Verstand ist, wird sagen, nee, ja komm, Schwamm drüber, ne, ist halt Wrestling so. Das ist einfach was, das geht halt nicht. Und wie David gerade schon gesagt hat, oder Shaggy, du auch, man kennt das aus dem Wrestling, dass man da auch durchaus mal ruppiger zur Sache gehen kann. Ich kann mich noch, ich muss diesen einen Zwischenfall erzählen, weil das ist, da muss ich gerade dran denken und beim nächsten Mal vergesse ich es wieder. Das war bei meinem ersten Karate, ich glaube, es musste 2008 oder 2009 gewesen sein. Da war Jimmy Jacobs zu Gast und war in einem Six-Man-Tag-Team-Match mit, wie hieß er, Mark Slater, den kennt man heutzutage gar nicht mehr. Ein Bruisin Mark Slater und ein etwas unbeweglicher Prügler aus dem Ruhrpott, der nicht besonders gut und auch im Ring gewesen ist und auch über den die meisten WXW-Akteure heutzutage, glaube ich, lieber ruhig sind. Auf jeden Fall hat der gute Mark Slater halt eine Aktion nach der anderen gebotcht, bis dann irgendwann Jimmy Jacobs ausgerastet ist und ihn einfach mal volle Möhre zwischen die Beine getreten hat. Und zwar nicht nur so zum Spaß, sondern einfach mit Schwung.
Man merkt, wie viel Spaß Olaf dabei hat.
Ganz im Ernst, du hast, ja, das war aber auch wirklich scheiße, weil du wirklich gesehen hast, dass Jimmy Jacobs irgendwann, er hat wirklich versucht, mit ihm zu arbeiten und Jimmy Jacobs wollte ihn dann irgendwann einfach aus dem Match nehmen und hat ihm dann einfach mal wie bei einem Field Goal einfach mal zwischen die Beine getreten. Ich fand das in dem Moment als Zuschauer war das ein Wow-Moment, aber auch da
passiert. Besser als die Ringglocke, meinst du?
Ja. Auf jeden Fall. Es war auf jeden Fall sehr lustig, aber nein, solche Bestrafungsaktionen kann ich da noch unter Wrestling akzeptieren. So eine Aktion ist einfach das Letzte und wir haben, glaube ich, alles dazu gesagt, was es zu sagen gibt. So, damit würde ich sagen, sind wir für heute durch mit unserem allerliebsten Podcast. Vergesst nicht, wenn ihr uns Fragen schicken wollt, wir nehmen die nächsten Ausgaben ein bisschen früher auf. Schickt uns die an fragen@headlock.de, geht bei uns auf Facebook oder ansonsten an Twitter mit dem Hashtag AskHeadlock. Wir packen den Kram dann hier rein oder postet sie einfach unter das YouTube-Video, wenn ihr euch das bei YouTube anschaut. Nächster Podcast dreht sich um Kommentatoren, sprich ja, die legendärsten Kommentatoren, die besten Sprüche, die besten Kommentare und was die Kunst dahinter ist. Und wenn euch dieser Podcast hier gefallen hat, dann springt doch jetzt einfach mal ganz schnell zu iTunes und haut uns dann eine Bewertung rein. Wir freuen uns da auf jeden Fall drüber und das hilft uns sehr. In diesem Sinne würde ich sagen, danke Shaggy, danke David für gut über 2 Stunden lustige WCW-Anekdoten von, ja, aus erfahrenster Hand, um es mal so nett auszudrücken.
Meine schweißtreibende Arbeit heute, oder?
Aber sowas von. Ja, ich würde sagen, sind wir durch und wir hören uns dann in der nächsten Woche wieder. Mach's gut, bis dahin. Tschüss.
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 Headlock, der Pro Wrestling Podcast.